War das Trump?
Jo.
Ich habe gestern gelesen, es gibt irgendwie ein neues, also irgendwie kommt ein neues Pokémon-Spiel raus, weil du es von erwähnt hast. Und da gibt es ein neues Pokémon und alle sagen, das sieht aus wie Trump. Das ist irgendwie so ein fieses Frettchen.
Gibt es ein Sichimon inzwischen?
Ich glaube nicht.
Brudimon.
Brudimon.
Brudi, Brudi.
Sichi, Sichi.
Ich wähle dich, Brudimon. Brudi.
Brudimon setzt Schlagstock ein.
Brudi Cypher. Freestyle.
Brudimon setzt Ticken ein.
Es ist super
effektiv. Es ist super effektiv. Der Gegner ist high. Brudimon erhält 500 EP. SP, Street Points. Brudi Points. Oh, entschuldige Johannes, dass das dir wieder jetzt nicht lustig genug war.
Ich warte, fand es gar nicht so unlustig.
Sag das mal deinem Gesicht.
Willkommen zu 10, 2, 4, um es mal mit Johannes Worten zu sagen. Und da sitzt er auch schon. Hallo Johannes.
Hallo.
Hallo Paul.
Hallo Chriso.
Hallo Fabio.
Hallo.
Und ja, hallo ihr da draußen.
Hallo Chriso.
Ja, danke. Danke.
Ja. Das ist ein bisschen awkward, wenn man die Anmoderation macht und sich nicht selbst vorstellt. Ne?
Definitiv, ich habe es kurz vergessen.
Ich bin so oft in diese Falle gelandet mittlerweile, dass ich einfach ganz dreist über meinen Namen zuerst sage.
Aber wir können ja eigentlich davon ausgehen, dass die Hörer wissen, wer wir sind.
Was meinst du?
Klar, mit unserem Fame, Alter.
Echt?
Ja, wie ihr hört, wir sitzen wieder hier zusammen. Heute am Donnerstag, dem 16. um 21 Uhr.
Hey, ist heute nicht das Deutschland-Polen-Spiel?
Stimmt, oh, jetzt wo du es sagst. Fabio hat's vergessen, sich die Kopfhörer vom Kopf gerissen und geht nach Hause.
Tschüss.
Nein, tatsächlich haben wir uns heute dafür entschlossen oder dazu entschlossen. Scheiß auf Fußball, wir machen einen Podcast. Wie geht's euch denn damit? Seid ihr damit d'accord? Oder?
Ich bin damit voll d'accord, weil ich es eh langweilig finde.
Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass ich ja so ein Turnier-Voyeur bin und schon so bei den Turnieren anfange, dann Fußball zu gucken. Aber nicht, also Public Viewing, sondern für mich zu Hause und dann da habe ich meine Ruhe und kann mir das reinfahren. Und zwar deshalb, weil ich tatsächlich finde, dass du, wenn du so Nationalmannschaften gegeneinander antreten lässt, hast du halt auch unterschiedliche Charakteristika.
Yeah.
Und das finde ich zeitweise schon ganz interessant.
Wie zum Beispiel, dass man sich auf der Straße jagt?
Ja, das machen ja die Spieler nicht selbst, sondern das ist ja leider ein bitterer Beigeschmack.
Aber das gehört ja dazu auch ein bisschen.
Das gehört auch ein bisschen. Die dritte Halbzeit muss sein.
Ja, echt.
Ja. Nee, Quatsch, mal Spaß beiseite, das ist schon nicht cool. Aber vielleicht erzählst du kurz, Chriso, wovon du eigentlich redest.
Also ich rede natürlich von den massiven Schlägereien in Lille und Marseille, für mich nicht abgetäuscht,
ja.
Wo britische Fans gegen russische Fans, ja, quote-unquote gekämpft haben.
Sind.
Die haben ein bisschen gekämpelt, sozusagen.
Gerangelt.
Ja, tatsächlich gab es aber ziemlich schwere Ausschreitungen mit zerstörten Restaurants und was weiß ich nicht und große Massen von Hooligans, besonders von russischen Hooligans, die da extra für eingereist sind, um da Stress zu machen, aber auch von Deutschen und auch von Briten.
Wollte gerade sagen, war das nicht nur, also ich habe von den ersten Ausschreitungen gehört, das war dann beim Russland gegen England Spiel. Und wird aber auch nicht, haben nicht auch irgendwie deutsche Hooligans auch schon irgendwie Vollgas gegeben?
Naja,
französische waren auch dabei und.
Ich glaube mal prinzipiell, wenn du Leute hast, die da hinkommen, um sich zu prügeln, dann werden die auch jemanden finden, der halt sagt, ja, bin ich dabei. Also Einheimische und noch andere Fans. Ich habe tatsächlich bisher, also hauptsächlich was von russischen und englischen Fans gehört und habe von deutschen Hooligans, also ich selber zum Glück bisher nur Fotos gesehen, die trotzdem weniger schön sind. Die sich da irgendwie positionieren mit irgendwelchen Flaggen und fragwürdigen deutschen Symbolen und so. Und aber Gewalt.
Deutschlandflagge.
Nee. Das geht schon um.
Mit der Schlandflagge. Mit dem Schlanddildo.
Es geht um die Marineflagge, die aktuell war zwischen 1890 und 1906 oder irgendwie so.
Craven auch immer die Faschos craven auch immer so nach dem absurdesten Beispiel. So, das hat irgendjemand im Dritten Reich irgendwann mal angehabt, das ist jetzt unser neues Symbol.
Naja, ich glaube, vor allen Dingen geht es halt darum, dass es halt so diesen schmalen Grat trifft zwischen, wir können jetzt hier keine Hakenkreuzflagge aufhängen, aber wollen halt irgendwie,
wir würden gerne
möglichst Nazi und deutsch aussehen, deswegen kramen wir jetzt was anderes aus Obers Schrank, so weißt du.
Ja, es gibt einfach immer viele auch ja Deutschland bekannte Nazis, die gerade irgendwo da aufmarschieren. Ne? Ich habe auch gestern so ein schönes Quote gelesen irgendwo bei Twitter, weiß nicht, wo der O-Ton auch so war. Schön einmarschieren mit Hakenkreuzflaggen und Nazi-Gruß durchrennen und sich dann in der Heimat über die Ausländer aufregen, die sich nicht benehmen können.
Das war leider auch so ein Schlachtruf, der da wohl des Öfteren gefallen ist. Wir sind wieder einmarschiert.
Ja.
Ist echt Geschmack.
Wir sind die Nummer eins, ne? Das wurde auch so richtig gefeiert von den Leuten, die irgendwie vor 2 Jahren, ne? Hat Deutschland gewonnen.
Irgendwann, ja.
Wir haben mal bei der WM. Vor 2 Jahren
war es. Haben wir mal ein Tor geschossen. Lothar Matthäus war es wahrscheinlich.
Ja, genau, oh
Gott, der. Johannes, Alter. Da pellen sich schon wieder sämtlichen Fußballfans die Fußnägel hoch, ey, ohne Witz.
Das haben sie auch verdient.
Hast du schon ein Spiel geguckt eigentlich?
Ich habe die letzten 10 Minuten vom Russland gegen England-Spiel geschaut.
Ja, schön in der Hoffnung, ne, dass du die Schlägerei siehst.
Nee, schön gelesen, die Schlagzeilen.
Das so war ein mega Brawl auf dem Spielfeld.
Da, wo ich war, da lief das halt dann irgendwie und dann habe ich da halt auch mal drauf geguckt und das war ja für mich als Nicht-Fußball-Interessierter schon wieder ein Glücksfall, weil da ja tatsächlich dann in der, was weiß ich, 91. Minute noch ein Tor gefallen ist.
Okay.
Naja, und vor allen Dingen tatsächlich Schlägereien losgingen im Stadion.
Und weil tatsächlich Schlägereien losgegangen sind.
Ja. So krasse Feuerwerkskörper, wo auch keiner sich erklären kann, wie die reingekommen sind, weil es hieß, dass das erste Spiel ist, was so super strenge Auflagen hat und Kontrollen beim Einlass und so und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft. Und sind dann auch über mehrere Ränge dann aufeinander losgegangen und das darf, also sollte eigentlich auch nicht passieren. So.
Nee, das sollte eigentlich.
Und die sich das nicht in den Po rein, dann, wenn die das so rein?
Ich hätte das auch sofort gesagt, weil da kannst du halt nicht einfach so kontrollieren, ja, wenn du nicht gerade an einem Flughafen bist.
Aber so die Kontrollen sind auch super lax wohl. Ne?
Oh,
also es gibt
dann, los.
Es gibt dann auch so ein paar Berichte von irgendwelchen Journalisten, aber von irgendwie Leuten, die dann.
Ohne Scheiß, meinst du, das war das erste Tor?
Wahrscheinlich war das der Spielbeginn, oder?
Weiß ich gar nicht.
Es gab gerade, das hat man bestimmt nicht gehört, einen Böller auf der Straße und jetzt.
Haben wir Angst.
Das ist aber auch hier in Nordfriedrichshain. Ne? Hier
geht, Anstoß, hier brennt neuer die pariert. Luft.
Nordfriesland.
Ja. Nee, so die UEFA hat ja schon ihre ersten Konsequenzen gezogen und hat auch gesagt, wenn das weiter passiert mit den russischen Fans, dann darf Russland wieder nach Hause fahren. Die
England auch.
Und seit heute auch England, genau. Ne, was ja durchaus eine, ja, ich finde das eigentlich eine ganz nette
Konsequenz. Aber scheinen die nicht eh beide aus?
Konsequenz.
Ich glaube ich nicht. Und ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, ob das ist natürlich nach außen hat das mega die Wirkung und so, aber du wirst ja nicht so ein paar schlägerne Dudes damit ruhig stellen, wenn du sagst, okay, wir strahlen eure Spiele nicht mehr aus.
Das ist halt die Frage, ne?
Ich denke ganz im Gegenteil, oder?
Also, ich glaube, so die Leute, die halt wirklich nur hingefahren sind, um sich auf die Fresse zu hauen, bei denen vielleicht nicht, aber bei den Leuten, die irgendwie nach 5 Bier sagen, wir haben Bock, Leuten auf die Fresse zu hauen, die überlegen sich das ja vielleicht noch.
Ja, ne? Vielleicht.
Ich meine, das ist halt auch die Frage, ne, wer ist da, aus welchem Grund, wie gesagt, da hingefahren.
Aber, also wie du schon richtig angesprochen hast, ich meine, die UEFA hat jetzt
Dankeschön.
nach außen hin schon die ersten Maßnahmen unternommen und so, aber ich bin mal gespannt, was, wie du schon richtig sagst, wenn es wirklich so ist, dass die ganzen Kontrollen vielleicht irgendwie nicht konsequent genug waren, was da so noch ans Tageslicht kommt, wie viel Mühe die sich wirklich gegeben haben und so. Obwohl man, glaube ich, Frankreich in der jetzigen Lage und Situation nicht unterstellen sollte, dass die nicht genug darauf achten. So, ich glaube, die haben schon.
Das ist ja das Paradoxe, dass das wohl doch so ist, ne? Echt, weil sie einfach mega überfordert sind, ne, mit dieser ganzen Organisation.
Ja, ich glaube, so eine EM, die machst du auch nicht einfach mal so.
Ja, nee, klar.
Und da musst du, die ganzen Leute müssen ja rein irgendwie, wenn du diese riesigen Menschenansammlungen hast, die sich quasi da positionieren müssen vorher, dann musst du halt schon darauf achten, dass das alles in timely Fashion abläuft.
Ey, ich habe, als ich bei den Spielen, da sitzen ja immer diese ganzen Ordner, ne?
Ja.
Und die sitzen ja wirklich dann mit dem Rücken zum Spielfeld. Und ich war, in einem Spiel ist mir das aufgefallen, da saßen die richtig neben dem Spielfeldrand in Zweierreihen, also immer so ein bisschen versetzt, aber wirklich richtig viele Dudes. Und die dürfen ja nicht aufs Spielfeld gucken, ne? Die müssen ja wirklich drüber.
Haben die alle so einen Seitenspiegel drin?
Ja, das wäre richtig witzig, weil man, das tut mir ja richtig leid für die Leute. Ich meine, die werden hoffentlich ein bisschen dafür bezahlt, so, aber das ist ja mega der Abfuck, wenn du da sitzt und musst halt die ganze Zeit die grölenden Assis angucken. Mhm. Fans, Entschuldigung.
Aber wie findet ihr denn, also ich meine, jetzt geht's ja wieder los mit der EM. mit den ganzen Standflaggen, dass halt jede Pappnase irgendwie anfängt, die Flaggen aus dem Fenster zu hängen und die auch irgendwie ans Auto zu pappen. Wie findet ihr das denn?
Ich sag mal, solange es um Gummischwänze geht, ist alles in Ordnung, aber an Autos muss es echt nicht sein.
Du musst jetzt einfach den Hintergrund erzählen.
Nee, das macht Johannes.
Ich habe nichts zu erzählen.
Ich mach das. Die Blockrebellen haben heute ein Bild gepostet von einer Sexshop-Seite, wo es den Deutschland-Dildo gab und die Tagline von diesem Dildo war, spüre den Nationalstolz jetzt ganz tief in dir. Und das hat uns allen so gefallen, dass ich das erste Mal seit Monaten, glaube ich, wieder was auf Facebook geteilt habe. Also, und dafür auch gleich schon mal 5-6 Likes bekommen habe.
Dass ich seit Monaten mal wieder was im
Was mit einer anderen Sache, die ich gerade auf Bento gelesen habe, als du es auf den Fernseher geworfen hast, korreliert auf der Stand, dass Likes für die deutsche Jugend wie Drogensucht sind. Und ich muss sagen, mein Ego hat sich ein bisschen darüber gefreut, dass ich 5-6 Likes bekommen habe.
Ich gehe heute mal richtig viral.
Ich gehe jetzt all out.
All out. Um auf die Deutschlandflaggen zu kommen, keine Ahnung, so als es ist halt, es ist einfach komisch. Also
wirklich stört es dich jetzt echt, nachdem wir zum 10. Mal diese Diskussion haben? Ich meine, für jedes große Turnier holt jemand seine Deutschlandflagge raus. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, lass ihn einfach, weil sobald das Ding zu Ende ist, sind alle Deutschlandflaggen wieder weg.
Ich bin niemand, der jetzt irgendjemandem das jetzt mies machen muss oder das verbieten muss oder so. Oder das ist ja auch, wär auch Schwachsinn, aber keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht auf dieses Nationalismus-Thema eingehen und dass das damit befördert wird, wovon ich auch ausgehe, aber das muss
ich
halt
finde
irgendwie...
Ich finde die deutsche Flagge hässlich.
Die ist wirklich nicht schön. Also ich finde die deutsche Flagge, Deutschlandflagge echt nicht so schön.
Es gibt schon schönere Nationalflaggen.
Ja,
ne?
Das
also die US-amerikanische Flagge finde ich richtig stylisch zum Beispiel. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, also ein blödes Beispiel jetzt, ja?
Ja.
Aber ich habe neulich wieder ein Foto gesehen, es müssten entweder die Deftones gewesen sein oder war es Westbrook. Also irgend so ein Rockmusiker hat dann so ein Foto von seinem Studio, wo er halt so probt, gepostet. Und dann hast du so die ganzen Amps, die aufgebaut sind und der ganze Kabelscheiß und so. Und es ist halt so ein Holzverschlag irgendwo oder in so einer Garage oder so. Und dann hängt so halt hinten an der Wand so eine riesige Amerika-Flagge so hinter den Boxen so hingetackt.
Aber denkst du dir ja nicht so Duschberg?
Nee, dann denke ich mir so, es hat eigentlich was. Ich finde irgendwie, das ist okay. So. Und bei der Deutschlandflagge denke ich mir so, okay, ist ein bisschen...
Weil du eine andere Konnotation damit hast.
Total.
Die amerikanische Flagge repräsentiert dann so ein bisschen dieses, was wir auch von, wie hießen sie, Eagles of Death Metal eigentlich wollen, diesen Redneck-Rocker-Style, fuck all. Und dann so einfach die amerikanische Flagge so als Sinnbild dieses Amerikaner. Genau. Aber im Grunde genommen ist halt nichts anderes wie der Assi, der sich seine deutsche Flagge ans Auto klebt.
Ich glaube, das sind aber in den USA die Leute mit der konföderierten Flagge. Ne? So die ehemaligen Südstaatler, die sich das Ding
ja, schon, aber
ihren
die amerikanische
in Oklahoma ranhängen.
Ebenso oft in irgendwelchen Office-Buildings und sowas hängen, als wäre es wirklich...
Also, ja, klar.
Wenn ich hier irgendwo in ein Bürogebäude reinkäme oder zum potenziellen Arbeitgeber und der hätte eine deutsche Flagge da hängen, würde ich mir denken... aber in den USA ist es halt gang und gäbe.
Ich würde denken, da bin ich daheim.
aber jetzt kurz nochmal zu den Flaggen am Auto. mir ist nicht aufgefallen, dass es jetzt sonderlich mehr wäre als sonst. Zumindest bisher nicht. Und wir haben es ja letztes Mal schon kurz angesprochen. Ich habe eigentlich mit der Flagge an sich auch kein Problem. So, ich meine, seine Leute machen, ich würde es nicht machen. Wo es halt problematisch wird, ist halt, wenn da denn irgendwas mitschwingt, was nicht sein muss. Und das ist mir bisher auch nicht aufgefallen, obwohl ich halt sagen muss, ich war noch nicht an irgendwelchen öffentlichen Plätzen Fußball gucken.
Also mir ist das tatsächlich am letzten Wochenende aufgefallen. Da sind wir mit dem Fahrrad quasi rausgefahren außerhalb des Rings und dann immer so ein bisschen weiter nach Osten Richtung Schöneweide. Und da, also
Niemandsland.
Das nicht, also es hat nicht Berlin-Mitte, ne? Aber tatsächlich, neben je weiter du rauskommst, das nimmt schon zu tatsächlich, ne? Wenn du wirklich so in der Ecke Schöneweide bist und noch kurz davor, haben auch viele Leute das im Auto und haben halt auch ihre Seitenspiegel Schutzflaggen drauf. Und oben noch eine Flagge drin und. Das ist tatsächlich eine Sache, die siehst du jetzt hier vielleicht in der Mitte nicht so extrem. Ne?
Aber wie gesagt, also ändert das für dich irgendwas so?
Woran?
An der Wahrnehmung und an der Einstellung dazu?
Nein, nur, dass es das gibt und dass es durchaus beliebt ist. Ne?
Also. Aber das war es, glaube ich, vor 2 Jahren und vor 4 Jahren auch schon.
Ja, klar. Ich meine, sollen die Leute halt machen. Ne? Das Einzige, was mich dann immer so ein bisschen stört, also ist genau das, was du auch sagst, ne, was halt mitschwingt, ne. Ich glaube, so für manche Leute ist das ein bisschen auch so diese Entschuldigung, ich kann endlich wieder stolz auf mein Land sein, ne. Weil wir halt so viel gemacht haben, aber haben sie ja dann irgendwie doch nicht.
Ich bin heute in der U-Bahn gefahren und neben mir saß eine ältere Dame, mit ihrem klobigen Smartphone in der Hand. Und die älteren Damen mit ihren klobigen Smartphones in der Hand, die nutzen ja dann zwei Applikationen auf diesem Smartphone. Das ist dann einmal die Foto-App.
Und, ja. Und Grindr.
Nee.
Wow.
Und WhatsApp. Oh, ja, das ist also die WhatsApp, so um bei den Kindern zu schreiben irgendwie. Und die Foto-App. Und dann diese Frau saß da so neben mir. Und ich konnte dann mir nicht verkneifen, ihr auf dem Display zu schauen.
Klar.
Und dann hat sie in ihr WhatsApp reingegangen, hat auch mehrere Ansätze gebraucht, bis sie dann da war, wo sie war. Und war auch ganz goldig, weil ich dann...
Ja.
Weil ich dann immer...
Lol.
Weil ich dann auch immer so keine Ahnung, auf so einen Chat geklickt hat. Und dann hat sie wieder die gesamte App beendet, um dann wieder in ihrem Hauptbildschirm rumzuswipen, bis sie die App wieder gefunden hat, wieder aufzumachen, dass sie wieder auf dem Startbildschirm ist. Das war so, bis sie dann irgendwann den Punkt gefunden hat, wo sie ihr Profilbild ändern kann. Und da hat sie dann ihr Profilbild geändert von einem Foto von ihrem Hund, ja, weggeändert zu einer Deutschlandflagge mit einem Herz. Und irgendwie die Deutschlandflagge rumzulaufen ist halt, du hast es auch vorhin schon mit der Amerika-Flagge gesagt, das ist halt auch so ein schöner Deppensensor. So, also wenn du so Leute siehst, die dann so ein Deutschland-Keychain dran haben, dann weißt du halt, ja, ist halt ein bisschen, der ist halt ein bisschen Depp.
Oder der hat vielleicht einfach ein bisschen Bock auf Fußball und seine Mannschaft gerade.
Ja, kann man auch. Und
wir haben halt DFB, nichts, was du irgendwie entgegensetzen könntest. Die Amerikaner haben irgendwie 16 Sportligen, die alle relevant sind und wo du jeweils dein eigenes Team hast, auf das du setzen kannst. Und so an großen Sportevents haben wir halt größtenteils Fußball und das war's.
Ja. Das dann heißt. So einmal Handball noch, aber nur ganz
kurz. Ja, ne? Genau.
Richtig. Aber auch nur, wenn wir gewinnen.
Okay. Auch nur, wenn wir gewinnen. Ja. Sonst interessiert es halt keine Sau. Und Fußball ist das Einzige, wo du halt eine richtig krasse Fanbase hast, die Spieler außerhalb der Weltmeister- und Europameisterschaft verfolgen. Und dann, wenn das halt kommt, ist es halt. Ja. Oh, Weltmeisterschaft!
Es ist halt auch so ein krasser Export, finde ich. Ne? Also ganz oft, was ich jetzt irgendwie beim Reisen so gesehen habe, ne, in wirklich 8000 Kilometer Entfernung, was weiß ich, irgendwo in Indonesien, wo du halt so Kids hast und wenn du denen halt sagst, du kommst aus Deutschland, ist dann so, ah, Manuel Neuer oder so. Ne? Schweinsteiger, ne? Und die freuen sich da mega drauf. Und das ist so das, was sie mit Deutschland dann auch verbinden. Ne? Also das ist so ein bisschen auch so kulturelles Exportgut, finde ich.
Ja,
ne?
Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, so ich habe mich immer eine Zeit lang recht schwer getan mit dem Fußball der deutschen Nationalmannschaft, weil ich den irgendwie so ein bisschen langweilig und super, also ein bisschen zu sicher fand und so. Aber was die jetzt diese EM bisher gezeigt haben, war halt echt mega überzeugend. Also ich würde jetzt niemanden...
War doch bloß ein Spiel, oder?
Naja, immerhin. Ich würde jetzt niemanden an den Kopf werfen zu sagen so, warum bist du Fan? So, weil rein vom Sport her ist es schon berechtigt.
Ja, das ist auch, also wirklich. Ehrlich? Also ich will auch nicht, dass ich, nicht um mich nicht zu relativieren, aber also EM und WM und Deutschland-Fan und Fußball-Fan, okay. Und auch Leute, die sonst keine Fans sind und Fans davon werden, auch in Ordnung. Und wenn du irgendwie von der Arbeitsstelle haben wir dann doch die eine oder andere Nation irgendwie rumlaufen und dann quatscht er irgendwie mit dem Schweden und dann sagt er halt so, ja, irgendwie Schweden kackt voll ab irgendwie, aber trotzdem finde ich es cool und schau mal die Spiele an und man freut sich irgendwie darüber, dass da was passiert. Und was ich eigentlich am und das finde ich tatsächlich, mal abgesehen von, es ist jetzt Deutschlandspiel und ich habe jetzt keine Lust, jetzt um die Uhrzeit, keine Ahnung, über die Warschauer Straße zu laufen oder so, was ich tatsächlich angenehm finde, ist dieser gesellschaftsübergreifend und jetzt in Europa dieser europaübergreifende Event. So, das ist halt jetzt gerade das, was bei allen irgendwie passiert. Und es entsteht dann irgendwie auch so ein Meme und so ein es ist halt einfach so ein Happening, was irgendwie da ist.
Völkerverständigung.
Ey, und ich muss
auch, ja, warum nicht?
Ich finde es auch immer super angenehm. Ich hatte neulich wieder das Beispiel, ich war im Späti früh und der Späti-Mann, der da war, der, also mit dem habe ich mich schon öfter mal unterhalten so, und der ist halt kein Deutscher. Und er hatte da den Fernseher an und der hat auch dann gesagt, so, ja, er freut sich schon mega auf das Deutschlandspiel und er ist richtig Fan und so. Und irgendwie fand ich das auch cool, weißt du, dass halt wirklich, dass Leute hier Fan sein können, die jetzt nicht deutsch sind und trotzdem das einfach feiern. Gerade wahrscheinlich einfach nur wegen des Sports, so, weißt du?
Wir kommen halt hierher und nehmen uns auch noch unseren Sport weg. So sieht's nämlich aus.
Und unseren Fantum.
Ja, genau. Klauen auch wieder echt alles.
Für mich, ich sehe es halt immer so irgendwie, was so Star Wars für mich ist, ist halt die Fußballmeisterschaft für andere.
Das ist cool.
Ja, und das ist auch so ein menschenübergreifendes Event einfach. Du hast halt nur, keine Ahnung, ich gucke halt Fußball und dann sehe ich da Leute, die den Ball hinterher rennen. Das ist für mich in keinster Weise interessant. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber dann sehe ich halt anderen Scheiß, den andere super langweilig finden. Und für mich ist es aber das Nonplusultra, wie Star Wars zum Beispiel. Und dann denke ich mir so, ja, was ich am Fußball nicht teilen kann, können andere wiederum an Sachen, die ich geil finde, nicht
aber
teilen.
Aber Leute, die Star Wars langweilig finden, sind auch schlechtere Menschen.
Ich weiß nicht, ob das so stimmt.
Doch, ich glaube, das ist eine direkte Korrelation.
Meinst du?
Auf jeden Fall.
Also kennst alle Leute, die du kennst, finden Star Wars irgendwie cool?
Nö.
Siehst du?
Nicht, es ging aber um langweilig finden.
Langweilig.
Ach
und,
so.
Und nur weil ich Leute kenne, heißt es ja nicht, dass die nicht
ja,
okay
dass
sind.
Die, ja, okay.
Alle Leute, die ich okay finde, die finden auch Star Wars okay.
Das ist nämlich dein Kriterium.
Hey, heißt das, dass du mich okay findest?
Ich finde dich okay.
Geil.
Wobei nicht alle Leute, die ich okay finde, auch Star Wars gut finden.
Ja, siehst du? Das meint sich halt.
Das ist aber okay, verstehe ich.
Und wo lässt uns das jetzt? Was finden die Leute gut, die Star Wars nicht gut finden, die du kennst?
Na, Fußball.
Ich weiß, was sie nicht gut finden, und zwar 50% von denen, und zwar, wenn sie Schwule küssen auf der Straße.
Hey, das ist...
Not bad.
Krasse Überleitung auf jeden
Fall.
Krasse
Überleitung.
Mensch, Johannes, sprichst du etwa von der neuen Studie des Leipzig-Instituts? Die enthemmte Mitte?
Du musstest jetzt nicht irgendwie in Dreck ziehen, nur weil ich eine gute Überleitung gemacht habe. Also,
das war vollkommen ernst gemeint.
Wir sprechen von der Langzeitstudie der Uni Leipzig. Wie lange läuft die schon? Weiß das einer von euch?
Also
ein paar Jahre, ne?
Zwei Jahre. Die machen das alle 2 Jahre.
Die machen das alle 2 Jahre, aber sie läuft länger schon, ne? Diese Studie grundsätzlich.
Nee, die läuft 2 Jahre.
Okay, aber sie.
Ja, die jetzt gelesen hast, aber die Studie an sich läuft schon länger.
Ach so, meinst du das? Ja,
wird
ja,
genau. Alle 2 Jahre publiziert.
Publiziert.
Ja, okay.
Und die Ergebnisse sind Schlagworte, die sich sehr gut in Headlines verpacken lassen. Mhm. Dann sagen wir es mal so. Und zwar, dass irgendwie gut mal ein Drittel, wenn nicht sogar eher fast eine Hälfte der Deutschen
nicht gern neben Boateng wohnen würden.
Johannes?
Nicht gern neben Boateng wohnen würden, wenn man es so sagt.
Johannes, guck mich an. Entweder Paul oder Chriso hassen Schwule.
Ja, ja.
Also
nee, sie hassen nicht
laut der
Schwule.
Studie.
Sie finden
es nicht gut, wenn sie sich auf der Straße küssen.
Das finden sie ekelhaft. Ja. Nicht gut.
Sind also wer von ekelhaft. Euch ist es? Paul?
Also ich bin's nicht, Chriso, sorry.
Okay.
Dammit. So kommt's raus.
Vielleicht haben sich auch Paul und Chriso gerade auf der Straße geküsst.
Ich habe mir nur drei...
Und wir fanden es ekelhaft.
Ich habe mir nur drei Zahlen rausgeholt, und zwar 58,5% finden, dass Sinti und Roma zur Kriminalität neigen. 41% sind der Meinung, dass Moslems keine Zuwanderung nach Deutschland erlaubt werden sollte.
Wie viel?
41%. Ja. Und 40% finden es ekelhaft, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen. Das ist doch mal ein Statement.
Also, ich glaube, das Problem ist ein bisschen mit der Studie auch, das kann halt eine Tendenz angeben, aber zum ersten wurden halt irgendwie nur 2000 Leute befragt, oder 2400. Und zum zweiten sind die Fragen halt super suggestiv gestellt schon. Ne? Dass du dann teilweise, du kannst halt entweder sagen, finde ich super okay, oder ich bin selber homosexuell, oder ich finde es halt ekelhaft. Ne? Also so übertrieben gesagt, so extrem ist es
also,
nicht, aber...
Wie gesagt, so, das sind heftige Zahlen und ich finde das schon krass, aber mein erster Gedanke war auch erstmal, in dem Artikel, den ich gelesen habe, da war ein bisschen wenig über die Studie an sich gesagt und wie die erhoben wurde und was da genau gemacht wurde, sondern es ging gleich darum, boah, die Deutschen sind aber ziemlich Nazi irgendwie. So, kann auch sein, aber ich finde, da sollte wieder ein bisschen mehr Hintergrund her, bevor ich sagen kann, okay, krass, die Zahlen sind irgendwie aussagekräftig. Ich meine, 2400 Leute in Deutschland zu befragen, da würde bestimmt jeder Statistiker sagen, dass du damit eine vernünftige statistische Erhebung machen kannst. Aber es sind halt auch nur 2400 Leute.
Ja.
Ja, und jetzt gesetzt im Fall irgendwie, das muss ja irgendwie beworben werden. Das heißt, du sagst, wir machen jetzt hier eine Studie und es geht um das und das Thema. Und in einem Fall, ich bewerte das gar nicht, steht da noch, die Studie ist anonym. Ja. Dann senken sich vielleicht auch potenziell mehr Nazis. Geil, hier kann ich mir irgendwo die Sau rauslassen und meine Meinung sagen. So, weißt du? Also, da
sehe ich ganz genauso. Diese Anonymität, die da mit rein spielt, macht es wahrscheinlich auch nochmal viel aus, wie die
Na
Leute...
Na gut, aber ich meine, solche Studien müssen ja anonym sein, davon
müssen
abgesehen.
Müssen sie, weil im Gegenteil, also du hast ja das...
Sonst beeinflusst
du
das.
Genau, du hast ja auch das Problem, dass wenn es nicht anonym ist, dass Leute sich weniger trauen, ihre Meinung zu sagen.
Ja, das stimmt schon.
Also,
ja, aber guck mal, die Sache ist ja auch, du wirst ja nicht vielleicht wirst du wahllos angerufen und du wirst gefragt, möchtest du an der Studie teilnehmen, die ist anonym... Naja gut, wenn du dir eine Nummer haben, ist ja schon irgendwie nicht anonym auf irgendeine Art und Weise.
Ja.
Und dann werden die Fragen gestellt, so.
Aber weißt du, jemand, wie sie erhoben wurde?
Ja, eben, nicht, ne? Ich weiß es zum Beispiel nicht. Okay. Und dann würdest du halt sagen so, ey, ganz ehrlich, keine Zeit gerade und selbst wenn, kein Bock.
Und dann kreuzt er an, finde das ekelhaft, homosexuell.
Keine Zeit, aber ich finde es ekelhaft.
Das kann halt auch sein, dass die Leute dir das aufnehmen, weil ich habe ja auch mal als sowas gearbeitet, dass du einfach anrufst, was halten sie denn von dem und dem? Und dann will er dir keine Antwort geben, das ist nie passiert übrigens. Und dann füllst du halt irgendwas aus, weil du deine Quote treffen musst.
Ja, gut, ich glaube.
Aber ich glaube, bei so einer Studie wird das nicht passieren, wenn da jemand keine Antwort gibt, dann wird das nicht gewertet.
Oder ich glaube, das wird schon über das Internet gegangen sein und wirklich relativ anonym so. Ist auch voll okay, ja, aber wie gesagt. Internet
könntest du ja auch mehr Leute befragen als 2400.
Ja, aber wann hast denn du das letzte Mal an Internetbefragung teilgenommen?
Regelmäßig.
Okay.
Es gab doch sogar tatsächlich neulich diese große Generationenumfrage von, wem waren die denn? Es gab so eine Generationenumfrage, wo die so kurz aufgezogen war. War das nicht sogar das Bundesinstitut für politische Bildung oder so?
Kann sein, ja.
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass nur weil 40% der Befragten gesagt haben, sie wollen, sie finden es ekelhaft, wenn Homosexuelle sich auf der Straße küssen, dass das nicht unbedingt den Fakt darstellt, dass 40% der deutschen Bürger dieser Meinung sind.
Auf keinen Fall.
Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass was jetzt irgendwie auch kein Geheimnis ist, aber gern irgendwie runtergespielt wird, dass es doch einen Großteil der Gesellschaft gibt, mit Großteil meine ich irgendwie mehr als 20% vielleicht, die Einstellungen haben und Moralvorstellungen haben, die eigentlich mit der, wie heißt es so schön, freiheitlichen Ausrichtung unseres Grundgesetzes schwierig sind.
Ey, gebe ich dir voll recht. Und das Ergebnis ist auch zum Kotzen. Aber das ist ja das, was ich zum Anfang meinte.
Ja.
Fernab mal von dem, wie du das bewertest,
ja,
finde ich es erstmal jetzt pauschal nicht super aussagekräftig,
ja,
weil ich nichts über die Studie weiß. Aber du hast recht, wenn es Zahlen sind, die zutreffen und selbst wenn sie nicht zutreffen und überall du noch 5% abziehen kannst, ist es mega. Das ist was ich ekelhaft finde, ganz ehrlich. Also
na, das ist immer noch ziemlich
bitter. Und vor allen Dingen in dem einen Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand auch, dass man nicht denken muss, dass AfD-Wähler größtenteils Leute sind, die eben wirklich eine Alternative suchen und nichts anderes gefunden haben, sondern dass AfD-Wähler wirklich AfD-Wähler sind, die eben auch zu 90% mit dem, was die von sich geben, konform sind und dahinter stehen.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die schon wieder ein bisschen beängstigend ist, weil es gibt anscheinend doch genug Idioten, die denken, also dass das eine reelle Alternative darstellen würde, was die so anbieten. Und da gehe ich überhaupt nicht mit.
Aber ich glaube, da sind auch viele Sachen von den Leuten einfach nicht zu Ende gedacht. Ne? Also ich finde es allgemein schwer, da irgendwie so das zu generalisieren. Ne? Der AfD-Wähler ist so. Ich meine, das kann halt auch jemand sein, der gerade seinen Job verloren hat und irgendwie mit der Politik nicht d'accord geht. Das kann natürlich aber auch jemand sein, der irgendwie schon Nazi ist seit 20 Jahren letzten Endes und der Meinung ist, dass die NPD nicht gesellschaftsfähig ist sowas. Ne? Das lässt sich da, glaube ich, einfach schwer sagen. Ich finde es aber, wie gesagt, also haben wir, ich meine, letzten Endes wurde das jetzt schon 3-4 Mal gesagt, aber ich finde halt immer noch, dass die Zahlen so unglaublich nicht aussagekräftig sind. Ne? Also für mich zieht da so ein bisschen so das Beispiel mit Fernsehquoten letzten Endes. Ne? Du hast halt irgendwie eine bestimmte Anzahl von diesen Blackboxen, die irgendwo in Haushalten stehen. Und danach wird dann halt die Quote bestimmt. Ne? Weil du ja nicht alle 80 Millionen Leute fragen kannst, was sie jetzt im Fernsehen gucken. Das führt aber dazu, dass du zum Beispiel dann viele Familien hast, die das halt haben oder halt gerade ältere Leute. Du lässt aber eine komplette Gesellschaftsschicht, nämlich irgendwie die Leute, die irgendwie unter 30 sind, aus. Ne?
Ja.
Das heißt, du kannst da wirklich keine valide Zahl treffen, die wirklich die gesamte Gesellschaft betrifft. Und das wird in dem Fall, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das in dem Fall ähnlich ist. Ne? Zumal auch viele Leute, die vielleicht irgendwie beschäftigt sind oder halt irgendwie tierisch zu tun haben, jetzt nicht von vornherein sagen, hey, ich will da unbedingt mitmachen, ne, bei so einer Studie, sondern ich habe halt keine Zeit am Telefon, ne, oder was auch immer. Deswegen
und ich meine,
erhebt man eigentlich auch, also wie gesagt, wir spekulieren jetzt, weil keiner von uns Lust und Laune hatte, diese 171 Seiten durchzulesen, aber erhebt man auch dazu normalerweise ja auch so Faktoren wie irgendwie, okay, welches Geschlecht haben sie, kommen sie her, welches Alter haben sie, wie viel Geld verdienen sie, welchen Bildungsstatus haben sie, so Sachen nimmt man ja als Standardfrage noch mit. Ja? Und kann man nicht, also mal angenommen, wir würden das jetzt konstruieren, ja, so eine Studie, dann kann man doch sicherlich irgendwie Umfragen starten und dann versuchen, eine Menge rauszuholen, die tatsächlich auch ungefähr der deutschen Standardverteilung irgendwie entspricht. Und dann müsste das Bild doch schon irgendwie klarer sein.
Also und Fakt ist auch, Johannes, die Sache kommt ja von der Uni Leipzig, ne? So, ja. Da werden ja keine Amateure dran sitzen.
Nee.
Die werden sich schon Gedanken gemacht haben. Und da wird schon ein ausgebildeter Statistiker mit dabei gewesen sein, der irgendwie geguckt hat, was kann man da jetzt in Korrelation bringen. Vor allem,
wenn du sie auf dem Niveau veröffentlichst, ne?
Eben. Und was, ich meine, das ist ja direkt an die Regierung gegangen, mehr oder weniger, oder?
Ja.
Also da kannst du ja schon nicht irgendwelchen Schmuh von dir geben, so. Das wird schon Hand und Fuß haben. Aber Also ich bin darüber nicht genug informiert,
ja, um zu sagen, das ist ein bisschen das Problem.
Krass, ja. Die Zahlen sind aber heftig und überzeugend.
Ich habe nur irgendwie 2, 3 andere Stimmen gelesen, auch von Wissenschaftlern und auch Leute, die irgendwie an der FU sind, Leute, die auch an der HU sind oder was weiß ich nicht. Extremismusforscher, Politologen etc. pp., die halt größtenteils das Ganze einfach ablehnen, weil sie sagen, das ist halt viel zu reißerisch.
Ja.
Und da habe ich letztens auch das her, dass die Fragen halt zum Beispiel zu suggestiv gestellt sind. Ne? Das wurde halt auch wirklich bemängelt letztens.
Ganz genau. Ich meine, wie erfragt man denn die Zahl, ob Leute das ekelhaft finden, wenn sich Schwule auf der Straße küssen? Ist es die Frage? Finden sie es ekelhaft, wenn sich Schwule oder Homosexuelle auf der Straße küssen? Ja, nein?
Ja, ja, eben.
So, weißt du, was?
Ja, oder sehen sie es gerne, wenn sich Homosexuelle auf der Straße
küssen? Ja, und dann kann man sich doch aber nicht darauf ziehen, dann kann ich doch nicht eine Zahl veröffentlichen, wo davor steht, so viele finden es ekelhaft.
Ja, also, eben.
Was denn das ist ja keine Art und Weise.
Richtig.
Ich denke schon, dass damit auch ein bisschen und dann vielleicht auch nochmal auf den Verweis zu der Folge, in der wir schon über diese Unstatistik-Sache gesprochen haben, da sollte, finde ich, ein bisschen mehr Hintergrundinformation kommen. Und wahrscheinlich ist sie da, weil man könnte ja die 170, 177 Seiten lesen. Aber haben wir jetzt nicht gemacht, sorry.
Ja, also alles, was wir gesagt haben in den letzten 10 Minuten, vergesst es einfach.
Genau, okay. Denkt nicht drüber nach.
Ja.
Nichtsdestotrotz sind die Deutschen anscheinend ziemlich assi.
Das Ding ist aber halt, auch, selbst wenn du es ästhetisch nicht ansprechend findest, dass sich 2 Schwule auf der Straße küssen, das finde ich jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt. Ich gehe da nicht mit konform, mir ist es egal, wer sich küsst, aber es muss ja nicht sofort heißen, dass die Leute dann Homosexualität oder Homosexuelle an sich ablehnen. Manche Leute sind halt einfach ignorant und stellen ihr ästhetisches Empfinden über soziales oder ethisches Empfinden und sagen dann, nö, das finde ich nicht gut. Aber sie haben keinen Hintergedanken dazu, der weiterführt, eben. Als finde ich.
Es gibt auch genug heterosexuelle Paare, die sich auf der Straße küssen, wo ich denke, es ist aber ekelhaft. Also,
das muss auch nicht sein. Ja, genau.
Lass doch mal wenigstens die Heten in Ruhe, ey.
Da regst du dich jetzt wieder auf, oder?
Die machen es wenigstens richtig rum.
Ja. Aber es gab auch noch die andere Zahl, dass etwa 10% oder 11% der deutschen Bevölkerung, also laut dieser Studie, der Meinung sind, dass wir mal wieder eine Führungspersönlichkeit brauchen, die uns sozusagen in die goldene Zukunft bringt. Ne?
Das, du meinst Hitler?
Da glaube ich, dass es sogar mehr sind. Aber das ist
eben, genau. Da hätte ich mich gewundert, wenn es nicht mindestens 10 oder 11% sind, weil du hast halt solche Leute. Und ich finde es auch gut, dass es solche Leute gibt, weil Demokratie heißt halt auch irgendwie, dass alle Leute, egal wie scheiße du deren Meinung findest, sich einbringen können und sowas sagen. Und in dem Erdogan könntest du nicht frei unter den Leuten fragen, was sie zu einem bestimmten Thema sagen. Und hier hast du zumindest eine Übersicht darüber. Okay, 10% sind dagegen, keine Ahnung, 80% enthalten sich und 10% sind dafür. Ich weiß nicht, ich finde es einfach gut, dass die Leute ihre Meinung sagen können. Ich muss damit nicht zustimmen, es muss mir nicht gefallen, aber ich finde zumindest, dass man überhaupt so eine Studie starten kann.
Klar.
Und dass man überhaupt diese Zahlen aufnehmen kann, ist schon viel wert. Und jeder hat irgendwie das Recht auf seine Meinung, ganz egal, ob mir die gefällt oder nicht.
Amen.
Real Talk.
Real Talk, Junge.
Hier von der Seite wieder, ne? Ich wollte jetzt eigentlich irgendwie versuchen, eine Brücke zu bauen zwischen 40% der Deutschen finden es ekelhaft, Homosexuelle auf der Straße zu sehen, die sich küssen, und 50 Gäste eines homosexuellen Clubs in Colorado erschossen worden. Ich habe es nicht geschafft.
In Colorado, in Orlando.
Orlando, pardon.
Du hast es nicht
geschafft. Toll, Johannes, toll.
Wie habt ihr darauf reagiert? Mit Entsetzen?
Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es natürlich mitbekommen und war erst so, ja, okay, krass. Und dann habe ich heute gelesen, dass es in den USA als der schlimmste Terrorakt seit...
nicht der schlimmste Terrorakt. Das ist die schlimmste Massenschießerei. Ja,
gut.
Der schlimmste Terrorakt ist 9-11,
mein Sohn. Seit 9-11.
Ja, stimmt. Ja. Das stimmt.
War ich gerade im Begriff
zu sagen.
Aber
auch größer als das Boston-Bombing?
Naja, da gab es nur, quote-unquote, 3 Tote oder so.
Ach so, okay.
Naja, das war kleiner. Ja, ich weiß nicht.
Ist es denn überhaupt, weil ISIS haben gesagt, ja, wir übernehmen dafür Verantwortung, aber ISIS würden auch für Meteoriteneinschlag Verantwortung übernehmen.
So wie ich das gelesen habe, hat der Täter hat vor dem Attentat bei 911 angerufen und hat gesagt, dass er im Geiste von ISIS handelt und jetzt einen Anschlag plant und den jetzt durchführt. Und ISIS hat sich dazu über ihre sehr untransparenten Kanäle dazu bekannt. Wobei ich auch, ist jetzt auch kein Geheimnis, aber du kannst dich bei ISIS zu ISIS bekennen und ISIS bekennt sich zu dir. Dafür muss es aber keine Connection geben. Also es gibt irgendwie, ich weiß nicht, in welchem Land das jetzt wieder war, ich bin auch wieder so oft auf dünnem Eis unterwegs, aber eine Terrororganisation, die nichts mit ISIS zu tun hat, wo es keine Connections gibt, die aber einfach verkündet hat, dass sie quasi die ISIS-Divisionen von diesem Land sind. Und,
auf den Philippinen zum Beispiel.
Genau, genau.
Okay. Aber Abu Sayyaf, die haben sich auch zu dem bekannt und haben die sich zurückbekannt und jetzt sind es quasi Bros im Geiste.
Alles bekannt.
Genau, aber es gibt keine Connection. Und das ist natürlich auch diese auf der einen Seite ist es wenig wert, ja, weil natürlich für ISIS ist es natürlich ein gekommenes Goodie, wenn einfach irgendjemand für sie was tut und einfach sagt, ich habe das für die gemacht. Die haben damit nichts zu tun, die müssen nichts organisieren und wenn das schief läuft oder die Person erwischt wird, dann sagen sie halt, ja, was weiß ich denn, das ist alles egal. Sie müssen also nur sagen, wenn es gut gelaufen ist, dass sie es waren. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass die Aufmerksamkeit, die die haben und den PR-Maschine, die sie laufen haben, einfach dazu führt, dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Ländern der Meinung sind, ich muss jetzt da auch mal mitmachen und sich da irgendwie gefühlt irgendwie zugehörig fühlen und alles, was man über diese Person mittlerweile weiß, was ich irgendwie gelesen habe, ist halt, wie heißt das so schön, ein verwirrter Einzeltäter. So.
Ey, ich wollte gerade sagen, aber ein verwirrter Einzeltäter, ich habe halt auch gelesen, sein Vater ist halt sehr überzeugter Islamist.
Nein, nicht Islamist, aber unterstützt halt die Taliban.
Ja, ja, ne? Zum Beispiel, genau.
Das hat aber, glaube ich, weniger in seinem Fall, ohne ihn jetzt zu entschuldigen oder so, aber ich glaube, das hat halt weniger damit zu tun, dass er irgendwie die Scharia verteidigt oder so, sondern damit, dass er, also sie kommen ja aus Afghanistan, wenn mich nicht alles täuscht, und der Vater feiert halt die Taliban sozusagen als Freiheitskämpfer. Yeah, yeah. Nicht unbedingt, weil sie ja, also auch klar wegen islamischen Werten, aber es sind jetzt keine IS-Anhänger im klassischen Sinne, ja, oder Tschetschenen oder so, die das halt wirklich hart feiern. Yeah. Was ich halt letztens gelesen habe, ist, dass er, also der Täter, durchaus öfter Gast war in diesem Nachtclub,
das hab ich halt auch
Puls-Nachtclub, dass er Grindr benutzt hat und andere Schwulen-Apps und sich auch mit anderen Schwulen getroffen hat. Und die momentane Idee, ohne, also bevor das jetzt alles so richtig ausgewertet ist, ist halt eher, dass er quasi closeted gay war.
Ja, genau.
Und seinen Hass dagegen sozusagen oder gegen sich selber sozusagen auf die Leute gerichtet
und
hat.
Und deswegen bin ich auch nochmal auf den Vater zu sprechen gekommen, weil ich denke, da hat schon so ein bisschen Gegenwind bestanden.
Ja, er konnte das halt scheinbar nicht ausleben, so wie ich das bisher gelesen habe. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, ne, dass er jetzt das gemacht hat. Zumal er auch ein Kind hat und Frau und so weiter. Und selbst die Frau auch gesagt hat, ne, also sie hat halt immer vermutet, dass er schwul war.
Ja, ja.
Ne, und wusste auch so ein bisschen darüber Bescheid und hat ihn halt ja eigentlich immer abgehalten. Ne, hat ihn aber auch irgendwie zum Waffen- und zum Munitionskauf gefahren.
Okay.
Hat aber immer gesagt, hey, mach das nicht so nach dem Motto. Und die ist auch gerade, also seine Frau oder Ex-Frau, ist auch gerade in FBI und also nicht in U-Haft, aber sie wird halt befragt momentan immer noch. Ne.
Ich habe vorhin erst so einen Artikel gelesen, so ein, ich glaube, es war Süddeutsche Zeitung, so was wir wissen. Und da hieß es, da waren lauter Sachen aufgelistet, die eigentlich sich von dieser, er hat es aus Überzeugung und Anhängerschaft zum IS gemacht, davon er wegging. Da hieß es dann eher, dass er halt wohl auch ist wohl ein Sicherheits-, also so ein Wachmann gewesen, hat halt sowieso schon jahrelang mit Waffen zu tun gehabt.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat er nicht irgendwie, muss ja eine militärische Ausbildung haben, weil selbst in so einem crowded place erschießt du halt nicht 50 Leute ohne irgendwie
militärische
zu wissen,
Ausbildung
was
hat er nicht militärisch, aber er ist halt so ein Wachmann und hat halt auf jeden Fall eine Waffenlizenz. Das heißt, er ist nicht so jemand, wo jetzt die Amis sich hinstellen können und sagen können, wie ist der denn an eine Waffe gekommen, sondern der ist halt ganz normal in Langgang, hat sich eine gekauft, weil er eben auch darf.
Ja.
Und dann hieß es wohl, dass er schon, also seine Ex-Frau hat eben gesagt, dass er auch psychisch super labil gewesen sein soll und auch, es gab wohl auch Steroidmissbrauch, das heißt, es könnte auch ein Einfluss gewesen sein, dass er irgendwie so ein bisschen mentale Veränderungen dadurch durchgemacht hat und so. Also es gibt super viele Indizien, die irgendwie alles begründen könnten, außer eben, dass er jetzt ein super Überzeugungstäter ist. Und
es gab halt so ein paar sehr schwammige Aussagen auch, weil er einerseits halt Facebook benutzt hat, während der Schießerei sozusagen, wo er sozusagen den Westen angeklagt hat und nochmal wiederholt hat, dass er das eben irgendwie als Überzeugungstäter macht tatsächlich. Das waren aber alles keine handfesten Geschichten von ihm. Ja. Das war halt irgendwie so ein bisschen, also es wirkte so ein bisschen so, als will er sich das selber erklären, warum er das macht. Ne? Und das ist wohl auch das, was er den Leuten dann in dem jeweiligen in dem Bad gesagt oder auf der Toilette da gesagt hat, okay, ne, dass er das halt dafür macht. Aber keiner hat das halt so richtig geglaubt. Ne? Und das hat er irgendwie auch nochmal wiederholt, während er sozusagen in dieser Verhandlungsposition war mit den Fats halt. Ne? Aber also alles ein bisschen sehr, sehr schwammig und irgendwie alles deutet
auf. Nichtsdestotrotz ist es halt mega krass, dass jemand losgeht und einfach 50 Leute erschießt. Ja. Also
definitiv, klar.
Und vor allem ist es auch so ein Setting, wo wir uns selbst irgendwie auch reinversetzen können. Beim Bataclan war es ja schon so, ein bisschen, aber so, es kommt langsam, keine Ahnung, als ich klein war, gab es solche Terroranschläge, meistens Bombenanschläge, aber halt in entlegenen Ecken der Welt, auch wenn es gemein klingt vielleicht. Und man konnte so selbst den Bezug zu der eigenen Realität, in der man aufwächst, nicht finden. Aber mittlerweile hat sich das verschoben. Mittlerweile bist du halt nicht mittendrin, aber es ist auf jeden Fall schon sehr viel näher, als es früher war.
Ja, aber ich meine, so in der Zeit, in der ich das bewusst bekommen habe, gab es auch in Deutschland schon den ein oder anderen Amoklauf. So. Also es ist ja nicht so, dass...
Wir haben ja auch die RAF-Geschichte und so.
Das ist, wollte ich gerade sagen, völlig weltfremd also wäre. So. Ich meine, auch in unserer Geschichte gibt es halt Terrorismus.
Wobei aber es ist halt immer noch was anderes, als wenn eine Gruppe von politisch motivierten Leuten sich gezielt Führungspersonen aus der Politik rauspickt, als wenn einer in eine Bar läuft und 50 Leute erschießt.
Ich meinte auch nicht, in unserer Welt gibt es Terrorismus, sondern halt so diese Akte der Gewalt sind ja...
Weil wir kennen das schon, klar. Irgendwie ist da jeder Mensch mit dran, aber du lebst ja schon behütet. Gerade als Westeuropäer lebst du halt extrem behütet von sowas.
Ne? Aber wieder, ne? Das muss man halt auch dazu sagen.
Wieder, ja. Aber zum Beispiel in unserer Lebenszeit und auch in der Lebenszeit unserer Eltern ist halt nicht viel vorgefallen, was irgendwie.
Ja, bei unseren Eltern schon, nur bei uns nicht.
Ne? Ja, die RAF, aber.
Ja, auch fernab davon. Also ich habe neulich eine recht schöne Statistik irgendwie bloß gesehen, wo wirklich die weltweiten oder, warte mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt Europa oder weltweit war. Ich vermute, das war sogar nur Europa, wo sozusagen die Terrortoten aufgezählt wurden.
Ja.
Und es gab halt so die Peaks in den späten 60ern, 70ern, dann ging es in den 80ern, also Anfang 80er wieder runter. Dann war der nächste Peak dann halt 9/11 sozusagen.
Ja.
Und seit dann ging es wieder runter und jetzt steigt es halt wieder. Ne? Aber die Zahlen, die jetzt erreicht sind, also dieses Jahr und letztes Jahr, sind halt immer noch weit unter denen, die sozusagen in den 70ern, Anfang der 80er waren. Ne? Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch aufgrund der Medien momentan einfach super verbreitet und du liest das eben mal nicht in der Zeitung und hast da keinen Bezug zu, sondern du wirst halt quasi echt super damit konfrontiert, mit Videos irgendwie aus dieser, aus dem Nachtclub jetzt, aus dem Bataclan.
Ja, ja.
Whatever, du hast halt kriegst halt die komplette mediale Breitseite ab. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, einfach im Kopf sehr, sehr präsent.
Ja.
Was für mich halt nochmal, also vielleicht ist es jetzt auch naiv und wahrscheinlich kann man das auch leicht widerlegen, aber was für mich das Ganze so brutal unangenehm dazu macht, und das spricht auch für dieses, also zählt auch in dieses Bataclan, Ereignis mit rein, ist, dass so ein extrem gezieltes Vorgehen gegen Elemente unserer Gesellschaft oder Bereiche unserer Gesellschaft passiert, die ja unsere freiheitliche Gesellschaft auch definieren.
Mhm.
Also jetzt mal so ganz naiv gesagt, das hoffentlich kommt das nicht falsch rüber, aber wenn ich jetzt am Alex mich in die Luft sprenge, ja, dann greife ich einen öffentlichen Platz an, wo viele Leute unterwegs sind und so und bla bla. Das ist alles schrecklich und tragisch. Aber dieses gezielte, ich gehe jetzt in einen Club von Homosexuellen oder ich gehe in eine Konzertlocation, wo irgendwie Rockmusik und das freie Leben irgendwie gefeiert wird.
Yeah.
In Tel Aviv hat es ja auch irgendwie so eine Vergnügungsmeile getroffen. Ja, also wo du bewusst Ziele ausgewählt werden, die einfach auch als Symbolik dabei haben, so einen gewissen Teilbereich unserer Gesellschaft, der aber eigentlich, also ein Club für Homosexuelle, wo die Spaß haben und irgendwie ihr Leben feiern und frei sein können, ist für mich halt so ein ganz klares Symbol, wie weit unsere Gesellschaft ist, dass es sowas gibt, dass sowas akzeptiert ist, dass sowas irgendwie Teil von der ganzen Sache ist, auch wenn es nur einen kleinen Bereich unserer Gesellschaft eigentlich betrifft.
Ja.
Und das gezielt anzugreifen, ist einfach für mich nochmal so eine Schippe tragischer und unangenehmer so, ja?
Ja, genau.
Weil es nicht, also jetzt mal so ganz, das ist nicht der, das ist jetzt nicht der, die politische Gegenpartei oder irgendwie der gegnerische Staat oder irgendwie sowas, ja, oder die keine Ahnung, es ist einfach es ist halt die stören mich. Das ist, also, es ist
eine krasse Symbolik, so.
Genau, genau. Und das finde ich an der ganzen Sache immer ein bisschen, hat mich immer nur ein bisschen mehr
ja, aber wie schockiert. Gesagt, ich meine, es ist ja noch nicht raus, ob es jetzt ihm wirklich um die Symbolik ging, tatsächlich auch, oder ob er einen persönlichen Krieg ausgetragen hat.
Das ist ja egal.
Und es hätte, ja, natürlich ist es egal, aber das ist jetzt natürlich auch deine äußere Wahrnehmung, weißt du? Das
also für mich ist es vollkommen egal, ob der Typ Islamist ist und es gemacht hat, weil er glaubt, Allah ist falsch oder weil er ein Schwulenhasser ist oder weil er selbst irgendwie nicht damit klarkommt, dass er homosexuell ist, was ja auch so ein bisschen in die Richtung spielt, warum kommt jemand nicht klar damit, homosexuell zu sein, weil er in einem Umfeld lebt oder weil er geprägt ist, dass das falsch ist, was er da tut.
Ja. Ey, ich bin voll bei dir. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, es ist jetzt, klingt bescheuert, aber stell dir vor, er wäre Curling-Spieler.
Ja.
Ja. Und hätte da irgendeinen inneren Konflikt mit und wäre einfach in so einen Verein gerannt und hätte da 50 Leute niedergemäht. Mhm. Dann würdest du nicht sagen, ist aber eine krasse Symbolik, weil es um 50 Curling-Spieler geht. Mhm. Weißt du, das ist das, was ich meine. Dadurch, dass noch nicht klar ist, ob für ihn diese Symbolik eine Rolle gespielt hat oder nicht.
Na gut, das werden wir nie wissen wahrscheinlich.
Werden wir nie wissen. Ja. Aber deswegen ist es deine äußere Wahrnehmung erstmal, und ich verstehe dich auch, und ich bin auch bei dir. Mhm. Aber weißt du, was ich meine?
Verstehe, was du meinst. Ja, klar.
Ich dachte, Curling wäre endlich in der Gesellschaft angekommen und dann sowas.
Ja, vielleicht lass uns noch 20 Jahre warten.
Hat denn Deutschland schon ein Tor geschossen?
Das interessiert keinen, der den Podcast hört, aber nein.
Die Leute, die den Podcast hören werden, wissen das schon.
Ja, die haben schon gebrüllt auch.
Oder denen ist das auch total egal. So wie.
Wieso haben wir den Leipziger sonst integriert? Wir müssen schon so
ein bisschen. Wenn sie ein Tor schießen, das bekommen wir schon mit, weil dann draußen irgendeiner so einen verzweifelten Böller anzündet.
Ja, aber es ist auch immer nur einer.
Ich war beim letzten deutschen Spiel, saß ich hier und ich habe das ja nicht geschaut und dann habe ich quasi erkannt, dass es passiert ist, weil dann diese Assi-Kneipe da unten dann irgendwie so einen verzweifelten Böller angesucht, so pump. Also, okay,
ich meine, gut, vielleicht ist es auch so die Ecke hier, aber bei mir war das ganz genauso, dass immer, also dass nur ein Böller in der Entfernung einfach hochkriegt und nicht irgendwie so fünf oder so, sondern.
Wahrscheinlich habt ihr auch denselben Böller gehört.
Vielleicht war es sogar
der. Ich saß auch neulich in der Öffentlichkeit, es war am Freitag, also nicht Deutschlandspiel, und saß dann so an so einem Platz und habe irgendwie gewartet, dass es rumgeht, und dann saß neben mir so eine Type, sehr politisch unkorrekt von mir, der hatte so eine ganz solide Mischung zwischen geistiger Behindertheit und Behindertheit.
Man sagt Behinderung.
Geistiger Behinderung und Betrunkenheit. Also der war sowohl.
Richtiger Spasti.
Ja, der war sowohl, also ich glaube, es war auch so, der war 50% besoffen und 50% geistig behindert. Also auch eine schöne Mischung einfach. Und der saß da und hatte dann so sein Outfit an, und das Outfit waren halt so Fußball und Deutschland Fanartikel, aber so der Marke McGuides, Lidl macht so ein Wholesale, so, weißt du, so keine original DFB Mütze und kein original DFB Trikot, sondern so ein billiges, bisschen abgeranztes T-Shirt, wo dann halt auch Deutschland einfach drauf stand, so, und die deutsche Flagge drauf war. Und dann hat er halt auch noch so ein Schälchen dabei gehabt. Der saß ganz einsam auf diesem öffentlichen Platz, wo fast niemand war. Und hat er dann so seinen Roller, das war so ein Tretroller, der lag dann am Boden, und diesen abgeranzten Roller hing dann so eine Deutschlandflagge dran. Und der hatte dann so seinen Stern in der Hand und hat dann so ein bisschen selbst geredet, hat so dieses übliche, wie halt so Menschen ab und zu mit sich selbst reden. Und dann hatte er diese Hupen, wo du so drauf drückst, die so mit Druck, mit Pressluft sind. Ja. So eine Hupe hatte der so neben sich liegen, also die lag so 10 cm neben ihm, und die hat er dann immer so ein bisschen angeredet, die Hupe, hat es immer so angefasst, hat sie wieder hingelegt, und dann irgendwann hat er sie dann immer so in die Hand genommen, so, Deutschland, Fußball, und dann hat er immer so, so ein, ja, und alle auf diesem Platz waren so, oh Gott, so komplett aus dem Nichts, so ein, ja. Und dann kam dann so eine Dame so, ganz ehrlich, mach das nicht mehr. Hör einfach, bitte, das ist mega laut, das ist mega anstrengend. Mach es einfach nicht mehr.
Sei ein kleiner Fick ans System.
Und so, ich glaube, so saß der einfach 2 Stunden, hat immer diese Hupe so neben sich, hat sich wieder hingelegt. und hat sich einfach gefreut, dass sie diese Hupe hat und hat sie dann alle 10 Minuten aufgerufen.
Kann man sich auch freuen.
Dann hat ein gemacht.
Für den, bei dem bin ich wieder dafür. Der darf machen, was er möchte.
Der darf das.
In meinem Buch auf jeden Fall.
Wir haben, als wir tatsächlich am Sonntag auf dieser Pferderennbahn waren, meinte auch der eine neben mir so, wie geil es jetzt wäre, so eine fette Fußballhupe mal loszulassen. Da fliegst du bestimmt sofort vom Platz.
Ja, natürlich. Ja,
da rasten auch die Pferde aus wahrscheinlich.
Ja. Darum ging es ja. Aber meinst du, da holt dich jemand ab und schmeißt dich sofort raus so?
Klar.
Ich glaube es nicht tatsächlich, ne?
Wirklich?
So diese Rennbahn-Hoppegarten hat ja so, weiß nicht, hatte so eine 100 Jahre lange Geschichte und das war so sehr fancy, jahrzehntelang. Mittlerweile haben die sich aber komplett geöffnet gegenüber auch dem Pöbel, also uns letzten Endes.
Hey.
Also ich glaube nicht, dass die da so strikt sind.
Ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit super adäquat benommen.
Ja, das habe ich gesehen, Paul.
Und es hat mir auch
schön nach der Flasche Korn.
Wow.
Schön das Pferd angereiert.
Hat mir auch wirklich sehr gut gefallen.
Hattet ihr auch so Hüte auf und so?
Erzähl
doch mal, was ist denn da jetzt passiert? Wo
war es war super faszinierend. Das war nämlich tatsächlich auch Ladies' Day auf der Pferderennbahn. Das heißt, es gab eine Damenwahl und eine Hutwahl sogar.
Geil.
Und dementsprechend hatten auch diverse Frauen sehr ausgefallene Hüte auf. Das Geilste, was ich gesehen habe, war so ein weißer Korb. Also so richtig so ein geflochtener Korb auf dem Kopf.
Ja.
Und in der Mitte des Korbs thronte so ein weißes Modell eines Schiffes.
Wow.
Ein riesiges Segelschiff.
Bestimmt
tatsächlich.
20, 30 Zentimeter hoch mit Segeln und Alpipapo.
Tatsächlich, ihr seid ja früher gegangen. Diese Dame hat tatsächlich auch gewonnen.
Ja, zu Recht. Ne? Zu Recht.
Platz 1 der Hutwahl.
Was ich noch ganz geil fand, war so ein Nest mit komplett so zwei ausgestopften Elstern, die so da dran klemmen. Das war super genial. Also da war schon echt was fürs Auge dabei.
Hutmäßig geht da schon was.
Mann. Hutmäßig ging da schon einiges.
Seid ihr einfach zur Pferderennbahn gegangen?
Genau. Also das funktioniert halt so, dass einmal
ich war da schon, ich habe auch die Geschichte im Podcast erzählt.
Achso, von der Pferderennbahn?
Ja, okay, von der Pferderennbahn Hoppegarten.
Ja, tatsächlich. Ne? Ich meine, das ist auch nicht teuer, das kostet irgendwie 15 Euro für so einen Sattelplatz, das heißt für so einen Platz direkt da an der Rennbahn.
Direkt am Sattel?
Direkt am Sattel, genau. Und dann kann man halt so seine 50 Cent bis 200 Euro Beträge wetten auf den Ausgang des Rennens.
Ist 200 Euro das Maximum?
Ich glaube schon, tatsächlich, ja. Das summiert sich aber natürlich ganz schön. Und also wer da wirklich mal Bock hat, am Sonntag bei vorzugsweise Sonnenschein irgendwie auf die Pferderennbahn zu gehen, das kann man ruhig mal machen, finde ich. Ne? Das ist halt wirklich fernab von diesem sehr, also es ist kein Fancy-Event, ne? Ja. Überhaupt nicht. Es sei denn, du zahlst natürlich das Geld für die Haupttribüne.
Also es ist schon auch ein bisschen fancy, da sind auch Leute rumgerannt, die sahen echt so schnieke aus, haben sich fein gemacht, sind mit ihren dicken Autos da angetanzt und so. Aber wie Chris schon ganz am Anfang richtig meinte, das ist halt auch super offen. Also da sind auch Leute mit deutscher Trikot rumgerannt, die ihr Kind bei hatten, was da, weiß ich nicht, im Strampler rumgeballert ist und so. Also hat zwischen
Pferd gewonnen?
Auch, es haben auch deutsche Pferde gewonnen.
Na, Gott sei Dank. Wenigstens irgendwo und, sind wir noch Meister.
Clown unser Jockey. Für mich war das ja das erste Mal und ich fand es großartig. Also auch das Wetten hat mega Spaß gemacht, obwohl ich halt nur verloren habe. Der Höhepunkt war tatsächlich, dass das letzte Rennen, was ich mir angeguckt habe und wo ich auch gesetzt habe auf dem Pferd, dass das Pferd am Start solche Mucken gemacht hat, dass es disqualifiziert wurde und nicht mehr teilnehmen konnte. Aber hey, war spitze.
Ja, Paul war auch direkt am Anfang dabei mit seiner Freundin und die beiden haben sich erstmal entschlossen, eine unmögliche Wette für 5 Euro zu starten.
Ach, überhaupt nicht unmöglich. Der Sieg war zum Greifen. Also der Pferd war sogar erster in die größte Zeit, aber hat dann auf das Ziel gerade mächtig abgeschmatzt.
Wie lange geht es einmal um so ein
Bahn? Es gibt verschiedene Distanzen, 2400 bis 1800 Meter war, glaube ich, was wir jetzt da so gesehen haben.
1600 gibt es auch noch.
Als und nächstes, es ist, glaube ich, im Wesentlichen maximal eine Runde um diesen Platz da.
Maximal eine Runde.
Ja.
Du kannst halt mehrere Wetten starten, ne? Also angefangen bei irgendwie mein Pferd, Angel Moon, whatever, landet als erster im Ziel oder die drei Pferde sind die ersten drei in der richtigen Reihenfolge und so. Also es gibt da halt wirklich sehr, sehr viele Optionen.
Da muss man auch jemanden dabei haben, der das schon kennt und ein bisschen Ahnung hat, weil
tatsächlich,
du kriegst halt dieses geile Programmheft am Eingang, aber das heißt noch lange nicht, dass du irgendwas davon verstehst.
Mhm. Die sind auch meistens ziemlich nichts sagen.
Naja. Aber wenn du erstmal jemanden hast, der so ein bisschen sagt, so, na, pass auf, so und so funktioniert es im Wesentlichen. Also, es hat mega Spaß gemacht und ich kann das nur empfehlen, ganz ehrlich.
Ich hatte später noch jemanden getroffen, einen entfernten Bekannten sozusagen. Und der kennt sich da ziemlich gut aus und ist auch selber irgendwie adelig. Und sein Vater hat selber 12 Pferde. Mhm. Und hat dann während den Rennen die ganze Zeit seinen Vater angerufen, um zu fragen, hey, was soll ich denn jetzt tippen? Mhm. Ne? Und da gab es dann auch die ganze Zeit irgendwie so Geheimtipps, die auch zu 90% wirklich gestimmt haben. Also da habe ich bestimmt so 1,50 Euro gewonnen.
Ich habe beim ersten Rennen, hat ja der Geheimtipp mächtig abgeschmatzt, dann dachte ich so, naja, okay, man muss schon so ein bisschen neben der Spur auch denken, aber es hat sich erstaunlich oft bewahrheitet. Also diese Expertentipps und Geheimtipps und so waren halt auch wirklich dann
Die Experten- und Geheimtipps im Heft für alle.
Ja, waren doch gar nicht so geheim und gar nicht so Experte, sondern dann haben wir einfach zugetroffen.
Ja, so letzten Endes ist es eine ganz schöne Spaßveranstaltung. Ne? Also ich, obwohl ich mir auch vorstellen kann, oder das sieht man ja auch, dass da Leute stehen, die das schon sehr, sehr ernst nehmen und dann ganz schön ausrasten, wenn das Pferd halt nicht als erster ins Ziel geht und dann auch einfach mal 1000 Euro verlieren, ne? Oder 500 Euro oder wie auch immer. Haben wir jetzt nicht dazu gehört.
Und was ich auch beeindruckend fand, ich meine, ich habe halt wirklich überhaupt keinen Bezug dazu gehabt, aber wenn du erstmal da vorne stehst an dieser Zielgeraden und die dann alle, die Pferde angerannt kommen und auch alle Leute ja dann vorne stehen, weil sie halt wirklich genau sehen wollen, was abgeht, das ist schon ein unglaublich krasses Gefühl, wenn dann alle so aufgeregt werden und es wird immer lauter in der Menge und dann kommen halt die Pferde und alle grölen irgendwie rum.
Das ist halt so ein bisschen auch wie beim Fußball letzten Endes.
Ist schon ein bisschen mitreißend auch. So, ja.
Wenn sich der Ball irgendwie im Strafraum befindet oder kurz vorm Tor befindet, ne, und alle Leute rasten plötzlich tierisch aus, das ist auf der Feldrennbahn ganz genauso. Vielleicht auch beim Curling. Ne.
Wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, wie man feiert beim Curling, aber
ich glaube schon, wenn es in der Nähe rutscht, dann also
Also ich finde es, glaube ich, ganz cool, einfach mal auch auf einen Sonntag, wenn man irgendwie Besuch hat und der nicht aus Berlin kommt und man hat dann halt so diese Situation, wo man überlegt, hey, was zeige ich den Leuten jetzt? Ne? Zeige ich denen jetzt den Fernsehturm oder irgendwie die Berliner Mauer oder Brandenburger Tor oder was auch immer? Dann einfach mal zu sagen, scheiß drauf und dann wirklich mal auf die Pferderennbahn zu gehen.
Geht's Pferderennbahn, Mann.
Ja, warum nicht? Ne? So, da gibt es auch, Fischbrötchen. Keine Pferdebuletten leider. Aber
alles, was das Herz begehrt, bis auf Pferdebuletten. Ja.
Die Halbzeit ist jetzt eingeläutet übrigens.
Unsere oder vom Spiel?
Vom Spiel und unsere.
Habe ich schon gecheckt, ich wollte Meter werden.
Wow.
Ist mir nicht gelungen.
Ja, war okay.
Das war fast Kilometer.
Ja, es steht noch 0-0 für alle, die das Spiel nicht gesehen haben und darauf warten, unser Podcast.
Der fast live läuft.
In 2 Tagen. Oh, nee, habe ich schon zu viel versprochen. In wenigen Tagen.
Zum Halbfinale dann. Alle denken, es ist Halbfinale.
Oh, und es wäre krass, wenn es trotzdem zutrifft.
Kann es theoretisch sein, dass man, ja, kann theoretisch sein, dass man nochmal gegen die gleiche Mannschaft spielt, ne?
Ja, nee, schon, ja. Oder? Klar.
Weiß ich nicht.
Doch.
Okay. Ja, Johannes, du wolltest etwas sagen?
Ich wollte gar nichts sagen. Ich wollte.
Du redest jetzt sofort mit uns.
Ich weiß nicht, ob du das Thema des vom gefressenen des Jungen vom Alligator gefressen noch ansprechen willst.
Ey, mich regt es halt furchtbar auf. So, also
das wir müssen ja von da Alligatoren
nicht,
gefressen werden.
Wir müssen da nicht großartig drüber diskutieren. Also in Disneyland in Florida.
Vor allem in Disneyland.
Finde ich eigentlich doch, gut. Orlando ist doch auch das Disneyland, ne?
Ja, ja. Genau. Das Disney World. Oder ich. Disney Resort quasi.
Ja. Whatever. Da gibt es halt so ein fettes Hotel zum Disney
World ist das,
ja.
Erlebnisort.
Aber es ist halt auch Orlando, deswegen gibt es da auch viele Alligatoren.
Ja, und
da war ich schon mal.
Da gibt es halt dann auch seichtes Gewässer, was irgendwie sumpfähnlich ist. Und ich glaube nicht, dass man sich wundern braucht, wenn da mal ein Alligator hinkommt. Und da hat halt irgend so ein Dude, ist mit seinem Kind ins Wasser gegangen und auf einmal hat es so schnapp gemacht und das Kind war weg. Und auch, also nicht wieder auffindbar. Bis vor kurzem.
Bis heute, glaube ich.
Es wurde gefunden, aber also es ist auch nicht gefressen worden, sondern vermutlich nur in Anführungszeichen ertränkt. Kind ist tot, das ist halt ein Fazit. Das ist halt, Fakten. Das Kind ist tot. Und jetzt ist halt das Geschrei wieder groß, so, ne? Aber ich sag mal ganz ehrlich.
Nicht von dem Kind.
Wow.
True.
5 Minuten Strafbank.
Und was mir halt sofort in den Kopf gekommen, weil jetzt ist halt natürlich, jetzt wird wieder gemunkelt, was muss man da machen, was hätte man machen können, wer ist dran schuld? Und das ist genau wie diese Sache mit, vor kurzem wurde ja im Zoo von Cincinnati so ein Kind in so einen Gorilla-Käfig gezogen und daraufhin wurde der Gorilla erschossen.
Ja, aber erst nachdem er das Kind super brutal durch den Dings gezogen hat.
Ja, sorry, aber weißt du, welcher Papa kann denn da nicht auf seinen Knirps aufpassen, dass das Kind in so einen Käfig
gezogen wird? Ja, das passiert halt mal. Ich meine,
ja, die Kinder rennen ganz halt auch überall rum. Halt auch,
ne? Aber dann kann man doch, also dann soll man doch irgendwelche Maßnahmen erheben, dass es nicht passieren kann.
Ja, naja, du musst halt echt an den Zaun höher bauen oder irgendwas. Ne? Das darf halt nicht im Bereich des Möglichen liegen, dass dein Kind reinfällt.
Ja.
Ne? Das eben. Ist es halt einfach.
Und da hätte man ja auch vorher mal drauf kommen können. So. Ich meine, Jurassic Park gibt es jetzt wie lange?
Ja gut, aber du weißt ja, wie das ausgegangen ist. Ne?
Und da waren echt
deswegen hat man daraus gelernt vielleicht, so, weißt du?
Selbst bei Jurassic World, bei Orlando, Florida, das war was anderes, aber ja.
Nee, auf jeden Fall bin ich so ein bisschen auf der Seite der Tiere. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung, dass die deswegen jetzt abgeknallt werden.
Die
so.
Biologen wieder.
Ich gebe halt vorrangig den Eltern die Schuld und den Leuten, die halt diese Anlagen installieren, so, dann muss man sich halt ein bisschen mehr eine Platte machen.
Also ich gebe weniger den Eltern die Schuld, als den Leuten, die Anlagen installieren.
Von mir aus,
ja,
ist mir eigentlich egal, weißt du, also ich finde es halt irgendwie nicht in Ordnung, dass die Tiere dann abgeknallt werden, so.
Ja. Also davon
Wer hat denn davon was?
Aber ich meine, auf der anderen Seite, was wird's halt auch, was ist die Option, wenn es so weit gekommen ist?
Ja.
Ja, den Zaun höher bauen. Und den
danach wäre das
Kind noch drin. Das Kind ist drin, lass uns den Zaun höher bauen. Nee, natürlich, wenn das Kind in Lebensgefahr schwebt, und das war ja bei dem Gorilla der Fall, absolut, also ich habe das Video auch gesehen, dann, ja, es ist keine coole Option. Und natürlich hätten sie den Zaun größer bauen sollen oder höher bauen sollen oder breiter oder was auch immer. Aber sobald es geschehen ist, musst du halt irgendwie handeln, bevor das Kind dann da drin stirbt, weil du keinen Bock hast, den Gorilla abzuknallen.
Ich sag ja auch nicht, dass es mich aufregt, dass in der Situation der Gorilla abgeknallt wird. Ich reg mich auf, dass es überhaupt so weit kommen musste, verstehst du?
Ja, ja,
das
klar. Ist halt schade. Das ist auch
zumal halt Gorilla auch zu bedrohten Tierarten gehört, also sind eine bedrohte Tierart. Ja. Und da ist es ja dann doppelt schade, dass so ein Tier abgeknallt werden muss. Mhm.
Aber ich finde gerade, also was du meinst mit den Eltern, das sehe ich dann irgendwie auch so ein bisschen wie Fabio letzten Endes. Also klar, muss man da aufpassen. Aber wie oft sieht man das denn, dass irgendwelche Kinder, also wenn sich das Kind einfach natürlich, losreißt natürlich. Und rüberspringt,
ja. Dann kannst du halt nicht aber mehr deswegen machen. Sollte ja die Anlage im Prinzip auch idiotensicher sein, so weißt du?
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, es gab ja auch die Geschichte aus Japan mit diesen beiden Eltern, die irgendwie...
Haben die ihr Kind nicht ausgesetzt?
Nee, das so habe ich es auch verstanden zuerst, aber irgendwie war das so, dass sie im Auto gefahren sind und das Kind war dann bockig und hat rumgeschrien, weil es aus dem Auto nicht die anderen Autos mit Steinen bewerfen durfte.
Okay.
Ne? Daraufhin haben dann die Eltern gesagt, okay,
wenn du Steine werfen willst, dann außerhalb von unserem Auto.
Hey. Und dann haben sie halt das Kind dahingestellt und haben gesagt, okay, so geht's halt nicht weiter, dann lassen wir dich halt hier. Mhm. Das Kind stand dann da, dann sind sie halt irgendwie 100 Meter gelaufen, wollten dann wieder zurückkommen und dann war halt das Kind verschwunden.
Ja.
Ne, weil das Kind einfach in den Wald gerannt ist.
Da sage ich, da sind die Eltern schuld, weil was ist das für ein Move, bitte, sowas zu machen.
Ganz schön der dicke Wald kann man halt auch nicht abholzen.
Ja.
Gleich, ne? Doch, nee. Könnte man eigentlich.
Ja, aber das ist halt auch so ein Ding, ne, du kannst halt, so ein Kind ist halt schwer kontrollierbar, muss man halt sagen.
Ja.
In dem Fall auch klar, man muss jetzt nicht unbedingt aus Sichtweite gehen und das riskieren, letzten Endes, ne, aber das, ich will den Leuten einfach nichts Böses unterstellen, so, ne.
Genau.
Es ist halt, also ich will das jetzt gar nicht so sehr, also um da auf die
Gerade, wie schlecht können Eltern sein, die ihre Kinder mit in den Zoo nehmen?
Nee, ich will das gar nicht, ich will das jetzt gar nicht zu sehr auf diese extreme Metaebene schieben, aber, wir haben halt, Also, um den Geist von Joe Rogan irgendwie zu beleben, so. Es gibt halt,
aber der ist doch noch
Alpha tot. Brain? Willst du uns jetzt Alpha
es gibt
Brain
halt, plotten? Es gibt halt so eine, wir haben
Mach
halt so
mehr Kettlebells.
God damn it, ich erzähl was!
Ja, so fühlt es sich für uns an, Johann.
Das glaube ich nicht. Unterbrechen
ja, ich hätte auch vielleicht, nein. Ja, okay, dann rede einfach weiter, Johannes.
Gut,
ja.
Um meinen Gedanken fortzusetzen, wir haben halt eine sehr romantische Vorstellung von Tieren.
Oh, ja.
Und das sind niedliche Wesen, die aus gemalten Kinderbüchern uns anstrahlen und Abenteuer erleben. Und gerade so Zoos und das sind ja Entertainment Unternehmungen, ja. Ich glaube, man kann von den deutschen Zoos noch am ehesten irgendwie argumentieren, dass es da versucht wird, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen irgendwie auf der einen Seite Wissensvermittlung und man will irgendwie diese Tiere präsentieren, damit da auch eben so eine reelle Bindung entsteht und dass man irgendwie das mal erlebt hat und dass man auch versteht, dass eine Giraffe und ein Löwe und ein was weiß ich, ein Hai irgendwie ein faszinierendes Tier ist, was es vielleicht auch sich lohnt, irgendwie zu erhalten, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach auch Entertainment und dass halt ein Kind auf die Idee kommt, ich sehe jetzt da den Gorilla und es ist ja genau der mich aus dem Buch anlächelt und ich will jetzt da näher ran und ich will jetzt da irgendwie mit dem interagieren, dann sind solche Zwischenfälle halt fast schon abzusehen. Vollkommen richtig, dass man da irgendwie Sicherheitsvorkehrungen machen will. Sicherheitsvorkehrungen bedeuten aber auch, ohne das zu verteidigen zu wollen, dass du die Grenze stärker machst zwischen dem Beobachter und dem Tier. Und dadurch halt der Entertainment-Faktor weniger wird. Und
ey,
da
das
die
ist
halt
mir doch scheißegal. Alter.
Natürlich ist es
genau
scheißegal.
Genau der Punkt.
Natürlich ist deswegen, ich will das doch gar nicht.
Aber es ist denen nicht scheißegal.
Ich will das ja nicht
relativieren. Ja, natürlich nicht, aber aus niederen Trieben ist es nicht scheißegal, genau. Weil es darum geht, Geld zu verdienen. Ja. Aber das kann nicht der Punkt sein, Alter.
Vollkommen richtig.
Ganz ehrlich, dazu will ich was sagen.
Aber das ist immer der Punkt.
Ich habe heute ein Meme gesehen und vielleicht kennt es der eine oder andere, das war so ein Confession-Bear. Und da stand halt drin, ganz ehrlich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass ab und zu ein Mensch von einem Tier gefressen wird. Auch von mir aus in einem Zoo, damit die Leute nicht vergessen, also dass diese Grenze zur Natur durchaus berechtigt ist, ja?
Ja.
Mein Chef hat mir dann auch erzählt, dass es nicht sein kann, zum Beispiel, dass auf so einer Safari in Afrika
wenn die Leute dazu angehalten werden, ey, wir zeigen euch hier die Löwen, die sitzen da in der Wiese,
ja,
aber ihr sitzt hier in diesem Auto und bitte bleibt in diesem Auto ja sitzen. Und dann gibt es halt Leute, die steigen da aus, um ein Foto zu machen
ja
und wundern sich ständig, wenn der Kopf Fenster abgerissen runter wird. Ja, ja, was ist denn los, ey? Ganz ehrlich, ich meine, wir sind natürlich weit über dem Punkt, wo wir sagen müssen, oh, guckt euch das große Biest aus dem fremden Afrika an oder so. Ja, ich meine, alle, das ist natürlich, ein Zoo ist cool, aber was ist denn das Problem daran, eindeutig zu machen, bis hierhin und näher solltest du echt nicht rangehen. Mhm. Weil es ist jemand, oder es ist ein Tier, was dich fucking umbringen kann.
Beziehungsweise.
Ich meine, eine Giftspinne sitzt ja auch hinter Glas, wo man nicht durchgrabbeln kann, ja?
Beziehungsweise, also, es ist nicht normal und es ist nicht, natürlich, so ein Raubtier oder ein gefährliches Tier, was auf der Erde rumläuft, also es ist nicht normal, dass man das beobachten kann. Das ist eine besondere Situation, genau, die aber auch, ja, vorher, wo auch ein Respekt und ein Abstand bestehen muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, also dann auch die Aufregung, wie kann das denn passieren? Ja, klar passiert das. Wenn ein Kind in einen Gorillakäfig geht, dann ist es halt erledigt. Das ja ist halt durch, das Thema.
Und ich meine, weißt du, natürlich wird das Problem verstärkt dadurch, dass das Kind am Tag davor vielleicht noch den Disney-Film mit einem Gorilla, keine Ahnung, ob es das gibt, aber ist auch egal.
Tarzan? Meint ihr, das war so die Rache für Disney? Also da Disney einer der Hauptgründe dafür ist, dass Kinder Tiere so wahrnehmen.
Ja.
Und dann wird der Gorilla erschossen und ja eine Woche später quasi als Blutopfer ja wird ein Kind von einem Alligator gerissen.
Im Disneyland.
Wie beim Many-Faced God in Game of Thrones. Ja. A name has been spoken.
Das ist jetzt so ein bisschen Aluhut-mäßig, aber vielleicht ist da was dran.
Nein,
man kann
da ist nichts dran.
Man redet ja nicht umsonst von Echsenmenschen.
Richtig.
Wow. Wow. Ja. Nee, aber definitiv, also auch nochmal im Geiste von Johannes und Joe Rogan. Ne? Also so dieses Anthropomorphe, wie man so schön sagt, ne? Also dieses Vermenschlichen von Tieren, das ist halt komplett da bei uns in der Gesellschaft. Und es gibt ja dann auch etliche Stimmen, irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel hier diese Cecil the Lion-Geschichte, ne? Letztes Jahr, dass dieser Löwe geschossen wurde. Und alle rasten tierisch aus darüber, dass dieser Zahnarzt den Löwen geschossen hat. Okay, das mag halt falsch sein in dem Moment. Aber wenn du halt die Leute, irgendwie die Maasai vor Ort fragst, ne, da interessiert sich niemand für den yeah Löwen, die sind da mega dankbar für. Wenn die einmal quasi Blut geleckt haben, dann gehen die halt auf Raubzug in den Dörfern. Ne? Und für die Leute ist das halt eine reale Gefahr. Ne? Und das sind dann nicht nur Löwen, das sind auch Elefanten in Asien und so weiter, die dann die ganzen, was weiß ich, die Reisernte zerstören oder was weiß ich nicht. Und da, ich glaube, das fehlt so in der westlichen Gesellschaft komplett.
Halt, ja, ne? Du hast halt auch, selbst wenn du eine Tier-Doku siehst und ein Tier reißt ein anderes Tier, dann ist so, es springt drauf zu, cut, und dann liegt es irgendwie im hohen Gras und die ja Löwen lecken genüsslich dran, aber du siehst eigentlich nichts. Normalerweise ist es halt richtig, es ist ein richtiger Savage-Shit halt.
Richtig, ich glaube.
Und sowas bekommst du halt nicht mit, so dieser reale, also dieses reale Element und dieses grausame Element, das da einfach mit dranhängt, weil es fucking Natur ist.
Naja, es gibt ja auch so etliche Videos, auch bei jetzt bei YouTube oder wo auch immer, oder auch Dokumentationen, wo dann irgendwie den Leuten eine Stimme gegeben wird in der Safari und da wird dann halt irgendwie so ein kleines, krankes Kälbchen gerissen von einem Tiger ja oder von einem Löwen oder so. Und die Leute machen den Verantwortlichen für diese, also den Safari-Verantwortlichen, dann hat tierische Vorwürfe, warum sie das nicht verhindert haben.
Ja.
Ne, was total abstrus ist.
Ohne Endes, Witz, ne? Also was ist denn los, Alter?
Ja, ich meine, das ist dann halt Natur, ne? Ja.
Ich meine, es fängt halt auch schon damit an, halt, dass sich die Leute dann immer hier krass an den Kopf fassen, wenn irgendjemand von einem Hund gebissen wird, so, ne? Aber ich meine, nur weil ein Hund inzwischen, weil du den inzwischen im Laden kaufen kannst, heißt es ja noch lange nicht, dass du, weißt du, dass ja das nicht passieren kann.
Dass es also kein Tier ist, dass es nicht irgendwie seinen Instinkt hat oder so.
Es gab auch in der Weiß eine richtig schöne Geschichte, also es war so eher romanesk geschrieben, von einem Typen, der mittlerweile auch keinen Bock auf Hunde hat, weil sein Vater nämlich Husky-Züchter war, irgendwo bei Oklahoma. Oder in Oklahoma. Und die haben sich dann halt irgendwann einen Wolf zugelegt. Und der Vater, weil er halt irgendwie nie richtig Liebe bekommen hat von seinem Vater, wollte das sozusagen mit seinen Kindern teilen. Hat dann eben diesen Wolf aufgezogen und hat ihn quasi als Welpen bekommen und hat ihn aber sozusagen nie, hat das Wilde nie rausbekommen.
Ne? Ja, ja, klar.
Und der Wolf hat irgendwie 10 Jahre bei denen gelebt. Und das hat dann damit geendet, dass er den Vater sozusagen in die Enge gedrängt hat, weil er sich sozusagen in diesem Rudel nach oben kämpfen wollte und dann haben sie ihn am Ende einschläfern müssen.
Ja. Ne?
Und da gab es halt auch jetzt keine Zwischenlösung, weil niemand den Wolf nimmt, der an Menschen gewöhnt ist, ne? Den kannst du nicht mehr auswildern.
Mhm.
Und das war halt die letzte Option und irgendwie war dann halt das Tier der Leidtragende,
ja,
weil der Vater irgendwelche Papi-Probleme hat.
Wie so oft?
Wie so oft, ganz genau.
Tier der Leidtragende.
Weil Vati Papi-Probleme hatte.
Deep Shit.
Real Talk.
Wollen wir schon in den gemütlichen Teil umsteigen eigentlich?
Ja, wir mussten doch über die E3 reden, oder?
Nee, müssen wir nicht.
Also
müssen
ey, wir redet, nicht. Redet mal über die E3 bitte.
Ich kann da auch nicht viel zu sagen.
Du hast es so angebracht. Ich dachte, du hättest irgendwas
das war
zu sagen. Irgendwas, was dir gut gefallen hat.
Ein
oder so.
Lockerer Themenvorschlag tatsächlich.
Hm. Ja, ohne sie vorzubereiten. Super, Kassel.
Hey, hey, hey. Das war ein Brainstorm.
No, no hate. No just hate. Real talk.
Also ich habe auch nicht so viel davon gesehen, was ich gesehen habe, ist, dass es sehr viele Aufgüsse dieses Jahr gibt. Es war alles nicht so wundervoll.
Also vielleicht nochmal zur Erklärung, ne? Die E3 ist diese Gaming.
Diese E3 ist die Electronic Entertainment Expo, die alljährlich in Los Angeles stattfindet.
Die Spielemesse in Los Angeles.
In Los Angeles. Und die gilt so als die größte Spielemesse und die wichtigste Spielemesse. Und es gibt halt immer Pressekonferenzen von allen großen Publishern wie Ubisoft, EA, Nintendo, Sony. Und sie stellen im Grunde genommen, gibt so ein Spektrum, was wir zu erwarten haben im nächsten Jahr. Und da war relativ viel uncooler Scheiß dabei. Ein paar Sachen, wo man ein bisschen, keine Ahnung, sich vielleicht drauf freuen kann, wie das neue Quake, das rauskommt, oder das neue God of War, das wirklich gut aussah. Mhm. Aber es fehlt so ein bisschen Kreativität. Es ist so, jeder Trailer, den man sieht, ist halt so ein neuer Michael Bay-Film als Spiel. Und langsam ist die Luft raus, so ein bisschen. Es gibt irgendwie auch, allein von EA gibt es dieses Jahr, glaube ich, irgendwie 3 Aufgüsse von The Last of Us quasi. Also Spiele, die ähnliches in diese Richtung gehen, von wegen Endzeit und Storytelling, bla bla, aber.
Aber also dieses Luft raus, ich bin da bin ich zu, das, also das mag ich deswegen nicht, weil ich glaube, dass da nur, also wenn man es so betrachtet, war da nur die Luft drin. Also
das stimmt nicht.
Ich glaube bei der E3, diese riesen Übermesse, wo die fetten riesen Publisher ihre Flaggschiffe präsentieren, die Flaggschiffe sind doch immer mehr oder weniger interessant oder nicht interessant. Also das ist doch eh immer, also es gibt immer ein Call of Modern Warfare Dings und dann gibt's, also weißt du, was ich meine? Also
ja, das weiß ich schon, aber es werden ja auch solche Spiele vorgestellt, wie Max Payne zum Beispiel oder sowas.
Ja.
Also es wird ja im Grunde genommen alles vorgestellt, was irgendwie gerade relevant sein könnte fürs nächste Jahr für die jeweiligen Publisher. Ja. Deswegen sind da auch natürlich Perlen dabei und letztes Jahr gab's da einfach ein bisschen mehr Auswahl. Dieses Jahr haben sie sich ein bisschen hineingesteigert, gerade Sony irgendwie, die immer noch nicht zu Potte gekommen sind und ihre Spiele einfach nicht rausbringen, mussten jetzt so einen kleinen Trailer für The Last Guardian zum Beispiel, das seit 10 Jahren oder 10 plus Jahren in Entwicklung ist, rausgeben und haben jetzt auch ein Release-Date dafür genannt, aber so das Final Fantasy Remake etc. gab es halt nicht viel Neues zu.
Ja, okay, keine Ahnung.
Es stagniert halt gerade so ein bisschen, das würde ich damit sagen.
Okay, also da bin ich vielleicht nicht tief genug drin. Ich habe mir nur diese Sony-Pressekonferenz angeschaut aber also das war für mich halt genau das. Das ist halt irgendwie, ein Großkonzern zeigt irgendwie seine, das ist so ein bisschen wie wenn.
Na, aber den Großkonzernen gehört ja alles, deswegen die kleinen Spiele siehst du ja auch zuerst.
Schon klar, aber also die richtig abgefahrenen, spannenden Dinge passieren ja dann auch. Die abgefahrenen, spannenden Dinge passieren ja in der Indie-Welt. Und oder also wenn die innovativen Sachen rauskommen, dann ja meistens daher.
Würde ich nicht teilen. Also irgendwie, keine Ahnung. Dota ist kein Indie-Spiel, Last of Us ist kein Indie-Spiel, Uncharted ist kein Indie-Spiel. So die ganzen Spiele, die die meisten Leute gefeiert haben in den letzten Jahren, waren größtenteils keine Indie-Spiele.
Außer Journey vielleicht.
Journey, genau. Aber da ist halt auch, ist halt auch Sony dahinter. Das wurde damals auf der Pressekonferenz auf der E3 genauso gezeigt, zum Beispiel.
Stecke ich auch nicht tief genug im Thema drin, muss ich sagen.
Na gut. Dann hat Chris das einfach so eingebracht.
Ja, ich dachte, da kann man mehr zu sagen. Also ich hatte tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt jetzt stattfindet. Ich habe das dann irgendwie bei der ersten...
Alljährlich einfach seit Jahren, aber schon seit 20 Jahren oder so.
Ja, dass es das gibt, klar, aber dass das jetzt ist, meine ich.
Achso,
ich habe dann halt irgendwo im Facebook-Feed die Sony-Pressekonferenz gesehen, dass es das gibt gerade.
Ja.
Und dann, es ist wie Weihnachten, es ist für die E3 am Start.
Ja.
Ja. Aber willst du denn jetzt zum gemütlichen Teil kommen, Johannes?
Was hörst du gerade so, Chris?
Fußball. Fußballgesänge.
Fußball hört er gerade.
Ja.
Was ist dein übrigens EM-Song?
Gibt's nicht einen guten von Micky Krause gerade? Bestimmt.
Super Deutschland, super Tore, super Fußball,
super Dildo. Oder? Das ist doch der.
Das ist der Song, ja.
Ja.
Super Pimmel.
Gott.
Das war ein bisschen gekünstelt, das Lachen von mir gerade.
Entschuldigung. Hast du was am Start? Was
tatsächlich, ja.
Mal los.
Ich habe tatsächlich, vielleicht davor nochmal, um die Spotify-Geschichte aufzugreifen. Ich finde ja den Spotify-Mix der Woche immer noch eine richtig geile Idee.
Auf jeden Fall.
Weil man tatsächlich auf viele Sachen kommt, die man davor nicht kannte, die aber ähnlich sind wie die Sachen, die man gerne hört. Und auch über diesen Dienst habe ich tatsächlich die Band Houndtooth, so wie Hundezahlen quasi, kennengelernt. Und das ist ein bisschen wie Bluespilz. Also die Bluespillen, falls das jemand was sagt. Nee. Ja, so moderner Südstaaten-Bluesrock letzten Endes. Ne? Mit Frauenstimme und irgendwie vier Leuten im Gepäck. Und ja, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich die erst seit gestern kenne. Ich finde es aber ganz geil, tatsächlich.
Tooth.
Hounds oder Plural.
Tooth.
Tooth. Houndtooth.
Schön.
Genau.
Schön.
Ja, so viel dazu.
Paul, was hast du so gerade?
Ich habe das neue Architects-Album gehört. Was
ja,
da,
ein neues Album.
Ja, ich habe auch gestaunt, was den Namen trägt: All Our Gods Have Abandoned Us.
Das ist immer so epische Namen.
Und macht, ja.
Also ist ja auch nur so Lost Forever, Lost Together. The Here and Now. Daybreaker. All Our Gods Have Abandoned Us.
Hast du dich wieder beruhigt?
Ja, sorry.
Aber im Prinzip hast du auch das Wesentliche schon angesprochen, nämlich es ist ja schon wieder ein Album da.
Nihilist.
Und das ist auch das, was mich so ein bisschen stört. So die Entwicklung zwischen dem Album und dem letzten ist nicht so groß, wie ich es irgendwie gehofft hatte. Es ist super düster und schon echt heftig. Aber ich habe, als ich es gehört habe zum ersten Mal, habe ich so nach der Hälfte gedacht, so, okay, ein bisschen fehlt mir da so der Pep. Und dann kommen aber durchaus zwei Tracks so hintereinander, die dich wieder so ein bisschen da rausziehen und wo du denkst, okay, ist schon ganz erfrischend. Aber wie gesagt, Fakt ist, also zum letzten Album ist jetzt nicht so viel Entwicklung da und ich warte dann lieber jetzt wieder ein Jahr länger auf ein Release und dafür wird es dann ein umso größerer Kracher. Aber Konzertticket ist gekauft.
Natürlich.
Und am 30.10. im Huxleys. Dann habe ich natürlich Halleluja von Audio 88 und Jessin gehört. Und es ist großartig. Es gibt nicht viel anderes zu sagen, als dass es einfach großartig ist. es hat 8 Tracks und ich glaube, manchen Leuten hat es bestimmt ein bisschen sauer aufgestoßen, dass es in Anführungszeichen nur 8 Tracks sind. Ich finde es aber gar nicht schlimm, weil ich glaube, dass das Album auch so ein bisschen aus den Nachwehen von Normaler Samt entstanden ist. Mhm. Und es sind trotzdem wieder ein paar Sachen bei, die sie bisher noch nicht gemacht haben. Und es sind auch wieder Sachen bei, die einfach typisch Audio 88 und Jessin sind. Und ich finde, das ist ein rundum gelungenes Werk. Wieder mal kann ich nicht großartig meckern.
Schließe mich an.
Und ich habe mich verliebt. Ich habe mich schwer verliebt in einen Künstler, der mir vorher tatsächlich noch unbekannt war. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass tatsächlich richtig viele Rapper aus Atlanta kommen. Und dass aber böse Zungen behaupten, alles, was momentan so aus Atlanta kommt, klingt irgendwie gleich. Und dass aber einer so ein bisschen heraussticht, nämlich ein junger Mann namens Russ, R-U-S-S. Der, ich kannte den vorher nicht, der gehört wohl einer Crew namens Diamond Crew an. Nicht wie Diamant, sondern D-I-E-M-O-N. Und der hat einfach mal seit 10 Alben veröffentlicht.
What?
Und zwar fast komplett selbst produziert. Und die sind alle auf einer Internetseite zu erhalten. Und zwar auch kostenlos. Oder wenn man denn möchte, gegen einen schmalen Euro, Dollar.
Wie heißt der Kollege nochmal?
Russ, R-U-S-S.
R-U-S-S.
Und ich habe mir schon ein paar der 10 Alben angehört. Die sind alle recht großartig. Das ist nicht so, dass da jetzt ein super Banger dabei ist und man sofort sagt, okay, kann sich verpissen oder so. Aber es ist auch kein Album dabei, was irgendwie schlecht wäre. Es ist krass, was da so kommt. Und ich möchte tatsächlich auch noch 3 einzelne Tracks empfehlen. Nämlich zum einen Losing Control, der durch ein super heftiges Musikvideo überzeugt, was ein bisschen trippy gemacht ist und ein sehr düsterer, emotionaler Track. Ein Lied namens Goodbye, in dem er eigentlich nur die ganze Zeit durch sein Hotelzimmer steppt und über ein Mädchen herzieht und es aber mit einer Emotionalität, die mich so ein bisschen an die Marshall Mathers LP 1 erinnert hat. Und ich finde durchaus, dass er auch irgendwie so ein paar Parallelen zu, also man denkt sofort, okay, krass, klingt ein bisschen wie Eminem, aber irgendwie auch nicht. Hm. Aber ist einfach ein großartiges Lied, kann ich nur empfehlen. Und dann die neueste Single von ihm, Do It Myself, was einen ziemlich poppigen Trap-Beat hat und trotzdem so eine kleine Straßenattitüde und einfach mir nicht mehr aus dem Kopf geht.
Do It Myself.
Do It Myself, genau. Also wirklich ein großartiger Künstler. Ich habe mich tatsächlich sofort schwer verliebt. Würde ich euch sehr ans Herz legen. Sehr
verliebt.
Okay.
Das war's. Mehr habe ich tatsächlich nicht gehört.
Fabio, hast du was erzählt?
Nicht viel. Die DJ Shadow Single war ja erschienen zusammen mit Run the Jewels und die fand ich ziemlich cool. Und jetzt ist auch das Album erschien oder es erscheint jetzt quasi am 24. Juni, The Mountain Will Fall, das neue DJ Shadow Album, darauf freue ich mich. Und das neue Danny Brown Album, also so alles Sachen, die quasi noch nicht rausgekommen sind, weil ich momentan nicht so viel neuen Kram höre, aber die Releases stehen jetzt langsam an. Ist ja auch langsam wieder die Zeit und es gibt auf jeden Fall so in den nächsten 2-3 Wochen werde ich dann wieder was zu erzählen haben, denke ich.
Fett. Ich kann leider tatsächlich nichts mehr hinzufügen. Das fuckt mich jetzt gerade ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Aber jetzt habe ich ja immer noch so ein schönes Ding dabei. Ich könnte jetzt sagen, dass ich das Antwort-Mixtape gehört habe, aber das habe ich letztes Mal auch schon empfohlen. Audio 88, wie heißt der? Den Danny Brown Song. Weiß gar nicht, wie heißt der denn eigentlich? When It Rain. Auch ein komischer Begriff.
When it rains.
Das Einzige, was ich vielleicht noch hinzufügen kann, das haben wir, glaube ich, hier noch nicht gehabt, ist jetzt auch schon, das ist so Internetkultur für Mamas und Papas. Ja, das ist dann, da tun dann auch schon der RBB und der Bayerische Rundfunk darüber schreiben. Aber trotzdem ein Format, was mich immer wieder zum Schmunzeln bringt, und zwar ist es Carpool Karaoke von The Late 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 Show.
Großartig, mit Red Hot Chili Peppers.
Genau.
Großartig.
Das ist, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Wie heißt der nochmal?
James Corden.
Halt. James, genau. Corden. Der hat im Endeffekt den Slot übernommen, den die Late Late Show von, wie heißt er, dem Schotten,
der heißt,
Craig Ferguson übernommen. Und macht halt was ganz anderes. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch noch nie eine echte ganze Late Show gesehen.
Die ist ziemlich cool, da ist ja Reggie Watts der Bandleader.
Ah, okay, cool. Und was er halt irgendwie ans Format hat, ist auch gern lange, was ich auch immer schön finde, so 10, 15 Minuten, fährt er mit dem Auto mit einem ausgewählten Musiker oder Star durch die Stadt, wo er halt gerade unterwegs ist mit ihm, und hat dann auch immer so ein bisschen Interview, aber eigentlich spielen sie vorwiegend Songs im Radio von dem Musiker und er singt halt dann zusammen mit dem Musiker mit, was eine so simple, aber auch großartige Idee ist, weil du das ist halt Sympathie pur. Mhm. So, das kann man gar nicht anders beschreiben. Und die neueste Folge ist mit Red Hot Chili Peppers, die großartig ist. Aber zum Beispiel.
Ah, übrigens, ich habe auch den neuen Red Hot Chili Peppers Track gehört und ich fand ihn gar nicht schlecht.
Gar nicht schlecht.
Ich fand ihn sogar ziemlich cool.
Siehst du mal.
Das heißt, das neue Red Hot Chili Peppers Album sollte man sich vielleicht auch auf dem Schirm halten. Ich weiß aber nicht, wann es kommt.
Demnächst irgendwann, keine Ahnung. Zu Carpool Karaoke, was ich noch empfehlen kann, ist, es gibt eine mit Gwen Stefani, die schon witzig ist. Da, die
mit Adele ist auch super.
Die mit Adele ist absolut großartig. Da war so der erste Hype, weil sie da irgendwie von Nicki Minaj oder so einen Song gerappt hat.
Sie rappt den Part auf Kanye Wests Album. Ah, aus Monster.
Ah, okay, verstehe. Genau, also Carpool, Carpool Karaoke. Kann man sich mal auf YouTube?
Es gibt auch
eine
Folge mit Rod Stewart, wo A$AP Rocky kurz auf dem Backseat auftaucht.
Ja. Das wär jetzt meine simple Empfehlung gewesen.
So. Sweet, super sweet.
Für jeden Schauber, der das Internet
besitzt. So, dann lass uns doch nochmal einmal das letzte Mal, jetzt ist hier Jerome Boateng gerettet in letzter Sekunde von Robert Lewandowski. Wir japsen nur Wahnsinn.
Jerome Beton.
Aber Naja, das Deutschlandspiel geht noch. Wir sind jetzt am Ende.
Wir gucken uns noch die letzten 10 Minuten an.
Auf gar keinen Fall.
Und sagen euch beim nächsten Mal, wie es ausgegangen ist.
Auf jeden Fall. Also auf gar keinen Fall verpassen.
Wenn wir sagen, wenn das kein
0-0 für Deutschland.
Gegen wen haben Deutschland eigentlich davor gespielt?
Ukraine.
Und gewonnen.
2-0.
Klar, zerschmettert haben wir die.
Vielleicht spielen sie auch Deutschland-Polen 10-2-4.
Wow.
Und damit sind wir raus, ciao.
Ja, damit gehen wir jetzt alle ins Bett.
Das war 10-2-4. Heute mit Chriso.
Ciao.
Und mit Fabio.
Ciao.
Und mit Paul.
Tschüss.
Adieu.
Au revoir.